Herzlich willkommen beim Dicht am Fisch Podcast Nummer 6. Für diese Episode habe ich mich mit Bürger Domeyer in Holland zum Großbarschangeln getroffen und danach diesen entspannten Podcast aufgenommen, der auch schon wieder richtig lang geworden ist, aber wir hatten auch richtig viel zu besprechen. Mich persönlich begleiten Angelzeitschriften seit mittlerweile über 20 Jahren und für mich war es irgendwie immer total selbstverständlich, eine Blinker oder eine Fisch und Fang oder eine Rute und Rolle irgendwie zu Hause liegen zu haben. Hatte früher sogar ein Abo und habe halt daraus meine Informationen gezogen, wie ich welche Fische angeln kann, was es für Tackle gibt, was es für Köder gibt und bin daraus eigentlich schlau geworden. Und dann kamen irgendwann die DVDs dazu. Und im Internet war da halt noch nicht so wirklich viel zu holen, was das Thema Angeln angeht. Bürger als Redakteur der Fisch und Fang und als Raubfischspezialist für die Zeitung Der Raubfisch, auch vom Parei Verlag, ist natürlich jetzt schon lange im Game dabei und hat diese ganze Veränderung live miterlebt. Und mit dem habe ich mich tatsächlich mal darüber unterhalten, wie es so ist, in der Angelbranche zu arbeiten, als Redakteur zu arbeiten, wie sich die Medien in den letzten Jahren verändert haben, wie wichtig es geworden ist, Filme zu drehen und auf Social-Media-Kanälen präsent zu sein, warum es mittlerweile eigene Angelprodukte von Fisch und Fang gibt und wie er zu diesen ganzen Themen und den Veränderungen steht. Wie wichtig ist es eigentlich heutzutage noch, dass es noch alteingesessene Medien gibt, die unter einem Journalismus-Kodex arbeiten, da wo jetzt jeder auf YouTube oder Instagram mit einer ordentlichen Reichweite irgendwelche Sachen in die Welt posaunen kann? Ziemlich schwierige Fragen, ziemlich interessante Themen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und ob wir einen großen Barsch gefangen haben oder nicht, na, das hört ihr dann auch. Ich sitze jetzt hier mit Bürger Domeyer. Herzlich willkommen.
Hallo Christoph, grüß dich.
Herzlich willkommen in meiner holländischen Finca am Sandstrand eines wunderschönen großen Baggersees, in dem wir gerade den ganzen Tag 50er Barsche geangelt haben.
Wir haben geangelt, aber das mit dem Fang war ein bisschen dürftig, ja.
Richtig. Ja. Also, für euch zur Info, Bürger und ich waren Großbarschangeln, eine seiner Spezialitäten, die eigentlich tatsächlich zuverlässig klappen bei ihm. Jedenfalls, wenn ich seinen hoffentlich nicht gefakten Insta-Stories aus den letzten Wochen, in denen er pre-fischen war, an ähnlichen Gewässern hier, glauben darf, dann kann er das eigentlich, der junge Mann. Aber heute lief's bis jetzt noch nicht, deswegen werden wir morgen früh noch angreifen und ihr werdet dann sicherlich hören, ob es noch geklappt hat oder nicht.
Ja genau, wir haben ja auch ein bisschen was gefilmt heute. Ne? Also wenn wir dann noch was fangen, dann kriegt ihr den Film dazu auch mal zu sehen.
Ja. Genau, wir machen nämlich eine Doppelproduktion Fisch an Fang und Dicht am Fisch. Von mir gibt es den Podcast und den Artikel und eine Fotostrecke wie immer. Und Bürger hat noch ein Filmchen gedreht mit mir zusammen heute. Bürger, für alle, die dich nicht kennen sollten, was ich irgendwie mir nicht so ganz vorstellen kann, aber du bist ja jemand, der in der Angelbranche seit gefühlten 100 Jahren präsent ist, in den Medien zumindest. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum? Also, wie alt bist du?
Oh, gleich die fieseste Frage gleich am Anfang. Ja, was ist denn los hier heute schon?
Ich muss es nicht sagen.
Also ich bin 38, arbeite bei der Fisch und Fang. Als Redakteur seit 11 Jahren fast, also jetzt im April sind es 11 Jahre und mache da überwiegend ja Filme. Wer mich aus Filmen kennt, der weiß das ja auch, Printartikel und andere Dinge, die man bei so einer Angelzeitung eben macht. Ne?
Ja, schreiben. Also du bist du offiziell Journalist, steht das?
Ja.
Offizieller Journalist,
okay. Ja, ich habe ja ganz normal ein Volontariat gemacht, das ist die Ausbildung zum Redakteur, 2 Jahre und
dann. Du hast aber eigentlich was anderes vorgehabt, ne? Hast, glaube ich, Sport studiert?
Ich habe Sportwissenschaften studiert, Sportwissenschaften. Ja, genau.
Mhm. Und mit welchem Ziel?
Also, ich hatte einen Schwerpunkt bei den Sportwissenschaften auf Trainingslehre und Rehabilitation, Prävention. Also, so Leute mit Bandscheibenvorfällen und ähnliches.
Ja.
Also, die mit denen im Prinzip Trainingspläne machen, ne? Und solche Sachen. Also das war, ich habe auch 5 Jahre während des Studiums in einem Fitnessstudio gearbeitet, das also auch solche, ich will jetzt nicht sagen Patienten, sondern ganz normale Mitglieder waren das ja da. Also Menschen, die da trainiert haben, hatten immer irgendwas Schwerwiegendes. Ne? Also Kreuzbandriss war da noch das Geringste, bis hin zu weiteren Sachen, die wir dann da eben entsprechend ein bisschen therapeutisch begleitet haben.
Okay, deswegen bist du auch so ein stabiler Pumper-Typ.
Also. Ja, total. Mit meinen 69 Kilo bin ich stabiler Pumpertyp.
Ja, 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 klar.
Voll. Ja.
Sehr schön.
Ja. Nein, aber Sport ist wichtig. Also das ist bei mir das zweite Hobby neben dem Angeln. Das ist, läuft bei mir parallel auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Ist ja auch gut, wenn man, du bist ja auch Sportangler, ne?
Genau.
Und was wir gemacht haben heute, war ja auch nicht ganz unsportlich. Also ja. Für euch zur Info, wir sitzen hier gerade noch verballert in Merino und Faserpelz und sind quasi seit heute Morgen, wann sind wir aufgestanden?
Kurs ja, halb sechs, sieben, ne?
Oder halb sieben, genau. Und sind eigentlich den ganzen Tag in Warthose schwer bepackt die Strände und Steinpackungen von einem Baggersee abgelaufen. Und dementsprechend haben wir jetzt gerade gegessen und sind eigentlich total müde und sind jetzt an dem Punkt, wo man Bier trinkt, duscht und schläft. Aber wir nehmen nochmal eben einen Podcast auf. Sag mal, wie lange angelst du schon? Ist es bei dir so der Klassiker? Ein paar Mal gelernt?
Meine Eltern waren schon getrennt, als ich das Angeln angefangen habe. Aber ich habe dann eine Angel tatsächlich von meinem Vater geschenkt bekommen. Und die lag erst mal eine Weile rum und bin dann mit einem Freund zusammen angeln gegangen. Der ist dann mit seiner Mutter losgegangen. Es ist ja meistens so bei Kindern, die Mütter müssen ja mit zum Angeln.
Aha, okay.
Das wissen viele gar nicht. Aber das ist, wenn Angelkurse oder irgendwas sind, da kommen immer die Mütter mit den Kindern hin und nicht die Väter. Das ist also ganz interessant. Und dann bin ich damit eingestiegen. Ich hatte ja eine Angel, die lag dann rum. Und das war sofort dann.
Weißt du deinen ersten Fisch noch?
Ja, ein Rotauge, natürlich.
Ja, natürlich.
In dem, sozusagen ein Privatsee von meiner Oma. Die hat also sowas wie einen kleinen See. Also klein, der ist, glaube ich, 2 Hektar groß oder so, und der ist hinter ihrem Haus. In Nordfriesland hat man ja Platz, ne? Da ist ja nicht, also der Garten ist groß dann.
Ja, ja.
Und da drin habe ich dann ein Rotauge gefangen, ja.
Geil.
Ja.
Was auch viele nicht wissen, ist, du bist eigentlich Norddeutscher, ne?
Ja.
Du bist Nordfriesen.
Das wissen viele nicht, doch, das weiß man, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ja. Du hast eine sehr klare Aussprache.
Okay. Das
bedeutet, du bist einer von uns. Finde ich nochmal wichtig zu sagen eigentlich, ne? Dass du eigentlich ein Nordlicht bist.
Genau, also.
Du kommst aus der Nähe von Horst Hennings.
Ja, richtig. Horst kommt ja aus Bredstedt, ich aus Friedrichstadt. Die zwei Orte sind 25 Kilometer voneinander entfernt.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei Horst bin ich da auf jeden Fall vorbeigefahren. Oder ich habe es auf der Autobahn, auf der Abfahrt, auf dem Schild gelesen. Okay, das heißt, du hast immer geangelt, bist zur Schule gegangen, hast geangelt, hast studiert, hast geangelt nebenbei.
Ja.
Und hast dann irgendwann den Entschluss gefasst, ich werde Angeljournalist.
Nee, also das lief ein bisschen anders. Das wollen jetzt alle wissen, wie das lief, ja? Das
ja,
ist okay, ja, klar. Also pass auf, ich habe ja im Studium dann auch mit Jörg Ovens zusammen, bin ich dann zu einer...
Du hast mit Jörg Ovens zusammen studiert?
Nein, aber ich war ja viel angeln und Jörg war ja der Fachhändler bei mir vor Ort.
Ach so, ja, gut.
Das muss man sagen.
Ja,
also
ja,
durch
sicher.
Ihn bin ich ja intensiver ins Angeln auch reingekommen. Ne?
Ah,
da
das
stand
heißt,
ich also schon
Jörg
als...
Ovens seit deiner Kindheit.
Ja, total. Also da war ich dann als 8-, 9-, 10-Jähriger bei ihm im Laden. Ich brauche noch einen FZ-Blinker und dann ging die Diskussion los, willst du echt dein ganzes Taschengeld ausgeben? Du hast doch schon einen, so gestern erst gekauft und dann, ja, aber den habe ich schon abgerissen, ne? Und dann, hatte ja immer Herz für Kinder, dann gab es nochmal einen Gummifisch dazu und so weiter.
Ah,
also auf jeden Fall, das verbindet natürlich, aber Jörg hat dann irgendwann so im Studium, da suchte dann Zepco einen Teamangler, die haben so ein bisschen gesucht nach jungen Leuten und der hatte mich dann da im Prinzip vermittelt.
Mhm.
So, und da war ich während des Studiums Zepco Teamangler. Damals war ja diese ganze Internetgeneration, das war ja nicht wie heute, wo jeder seinen Insta- und YouTube-Channel aufmacht und da mal wild drauf los postet. Das gab es alles ja noch überhaupt gar nicht damals. Deswegen war das wahrscheinlich ein bisschen unter dem Radar insgesamt.
Das heißt,
ne?
Du warst mal tatsächlich Zepco. Da gab es Quantum
ja,
oder wahrscheinlich auch noch.
Doch, die gab es schon. Quantum gab es und da haben wir dann also mit Markus Wechsler zusammen und später kam Freddy ja noch dazu, kurz danach so. Und dann haben wir da auch Gummifische gemacht und so Zeugs.
Ah,
halt,
ja, krass.
Ja,
wusste ich auch zum Beispiel gar nicht.
Ja,
ja, interessant.
Doch eine ganze Weile. Und das habe ich ja dann aufgehört, also beziehungsweise sagen, gehen wir noch mal einen Schritt davor. Dann habe ich mit Zepco zusammen, kam mal ein Filmdreh mit Fisch und Fang zustande. Mit Benny Dittmann, Markus Wechsler und mir, Zanderangeln an einem Baggersee. Und Benny Dittmann hat ja damals schon bei der Fisch und Fang gearbeitet, kam als Kameramann, haben wir da 2 Tage zusammen gedreht und geangelt. Und dann wurde irgendwann mal, weil das den Schöne bei Fisch und Fang also ja, gekündigt hat, hat ja was Neues gemacht, dann das, was er jetzt macht. Ne?
Ja.
Und da wurde ein Platz frei. Und dann hat der Benny Dittmann mal gesagt, Mensch, da war ich doch mit jemandem mal angeln, fragen wir den einfach mal. Und dann hat der Chef mich angerufen. Ich hatte dann zwischenzeitlich, der Kontakt war bei Fisch und Fang dann schon da. Ich habe auch den einen oder anderen Printartikel da geschrieben.
Wann war das? Also Vor wie vielen Jahren?
So 2008, 2009 ungefähr.
Okay, das heißt, du bist gar nicht so lange, wie man denkt, bei Fischenfang. Also 14 Jahre, 12 Jahre?
11. So. Also ich jetzt im April. Ich kann voll geil rechnen, wie du merkst. Ja, ich habe es aber auch eben schon gesagt. Ich merke, der Tag war lang, ne? Ah, ja. Kein Problem. Also jeden Fall lief das dann so und dann hatte der Henning, also da war damals schon Chefredakteur, mich angerufen, ob das was für mich wäre. Und da war ich also etwa 3 Monate vor meinem Uni-Abschluss. Ne? Ich habe gerade an meiner Magisterarbeit geschrieben und habe ihm gleich gesagt, dass, also Studium mache ich jetzt aber zu Ende. Ne? Vorher brauchen wir dann nicht so richtig drüber reden, aber das war kein Problem. Ne? Und die gesagt, das wäre kein Thema so. Ne? Bin ich eine Woche hingefahren oder, ich weiß gar nicht mehr, 10 Tage nach Singhofen, mir alles angeschaut, mit den Kollegen gesprochen, mal ein paar Sachen gearbeitet, ganz normales Praktikum, eine Woche im Prinzip gemacht. Ne?
Ja.
Und das passte. Also,
cool. Eine ganz wichtige Frage aus der Story ist für mich, wenn du ZEPCO-Teamangler warst, ne, hattest du ein Trikot?
Ich hatte kein Trikot. Ich hatte eine, später gab es Jacken. Also da Jacken, aber, normale Jacken in grün oder so, die dann also im Prinzip man normal kaufen konnte. Also diese Skispringer-Generation, wer hat damit angefangen? Stefan Gockel, glaube ich.
Ich weiß es nicht.
Also der lief damals schon mit so einem Skispringer-T-Shirt rum, ja, voller Embleme. Und das hat sich jetzt ja, jetzt hat jeder eins, ja.
Ja, geil. Okay, dann gehen wir jetzt mal ans Eingemachte.
Jetzt erst, oh.
Ja, das war ein Vorspiel.
Okay.
Viele Leute stellen sich das ja so vor. Also man muss vorab sagen, das wurde schon ganz oft gesagt, es gibt in Deutschland 2 Hände voll Menschen, die vom Angeln leben können. Unter anderem Leute wie du. Siehst du Angeln als deinen Beruf?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Also kann man wirklich auch so sagen. Ne?
Ja.
Es gibt wenige Profi-Angler, sag ich mal, die davon leben können. Das sind, glaube ich, 2, 3, 4 vielleicht, wo man sagen kann, da sind Sponsorendeals und Einnahmen durch andere Sachen wie redaktionelle Beiträge, Gewinne in irgendwelchen Tournaments sind ja noch nicht so hoch, aber die davon leben können. Ne? Aber du bist ja jemand, der tatsächlich vom Angeln leben kann.
Ja, ich bin ja ganz normal, fest angestellt, 40 Stunden, ganz normale Arbeitswoche habe ich im Prinzip, ja. Und habe ein normales Festgehalt.
Steht in deinem Arbeitsvertrag drin, dass du angeln gehen musst während der Arbeitszeit?
Nein.
Schade, das wäre aber eigentlich ganz witzig.
Also ja, ich glaube, ich muss ehrlich gesagt, meinen Arbeitsvertrag habe ich... Ich kenne ihn nicht so richtig auswendig. Also ich glaube, da steht nicht mal drin, dass ich Filme drehen müsste, im Prinzip. Ich weiß nicht, so konkret steht das
da. Das ändert sich auch so ein Tätigkeitsfeld. Da kommen wir ja auch gleich noch zu.
Okay, ja.
Sag mal, so ein normaler Arbeitstag von dir besteht wahrscheinlich nicht, also gibt es wahrscheinlich gar nicht, ne? Oder
doch.
Würdest du einen normalen Arbeitstag bezeichnen, als ich stehe morgens auf, fahre ins Büro, recherchiere, schreibe, telefoniere, mach Sachen?
Ja.
Aber ein normaler Arbeitstag für dich ist auch, ich fahre los auf einen Dreh, bin irgendwo in Holland, bin irgendwo in Deutschland, angel. Und darauf musst du dich natürlich auch viel vorbereiten. Ne? Ich glaube, es ist doch mehr im Büro sitzen, als man denkt. Ne? Wie würdest du sagen?
Ja, das kann ich ziemlich genau beziffern eigentlich. Also ich habe einen normalen Büroalltag, wenn man sich das so, ja gut, der ist also, sagen wir, auf 40 Stunden ausgelegt. Also eigentlich Montag bis Freitag, ganz normal.
Mhm.
Wir fangen so ungefähr um 9 an in der Redaktion. Und dann kommt es ja mal ein bisschen drauf an, wie lange man braucht. Ne? Also bei uns ist das jetzt so relativ flexibel. Da zählt jetzt, wir stechen hier keine Karte und zählen die Stunden, weil, sagen wir mal, wenn ich eine normale Bürowache habe, von Montag bis Freitag, dann mache ich da meine Sachen, also Artikel schreiben, dieses ganze E-Mail-Zeugs und was man so zu tun hat. Ne? Also ist ja normal und auch, wie du schon sagtest, Vorbereitung, Filmschnitt, was man da so eben im Büro macht. Und dann kommen ja bei uns die Dienstreisen dazu. Also wenn wir angeln fahren und auch was filmen oder eben fotografieren, Reportagen machen, dann ist das eine Dienstreise. Und davon habe ich im Jahr, es kommt natürlich immer auf die Jahre an, also das machen wir relativ eigenverantwortlich, wie viel, aber schon so zwischen 50 und 70 Tage.
Okay, krass. Das ist
die versuchen wir stabil. Natürlich auf die Woche zu legen, weil das ja ganz normale Arbeitszeit ist, aber das klappt ja auch nicht immer. Ne?
Nee, also wenn wir zum Beispiel auch mit Leuten zusammen, die am Wochenende nur Zeit haben oder sonst
genau, was. Genau, ne? Ne? Leute besuchen oder wenn du irgendeine Challenge mitangelst oder sowas wie die Predator Tour, das ist ja oft am Wochenende, dann hast du auch Wochen. Also da sind schon mal so 15 Tage, die eigentlich frei wären, Feiertage oder Wochenendtage, wo man dann doch losfährt. Ne?
Empfindest du das dann als Arbeit?
Ja, also das ist schon Arbeiten, ja.
Schon was anderes, als wenn du privat
angelst. Ja,
also gehst du privat noch viel angeln?
Ja, viel, ja.
Geil.
Doch.
Wie viele Tage in der Woche angelst du, wenn du das so jetzt pauschalisieren würdest? Also, mal so
ganz, also was heißt Tage angeln? Also,
oder wie oft gehst du in der
wie
Woche?
Wie oft? Also bestimmt so zweimal bis dreimal die Woche, würde ich sagen. Kommt natürlich immer drauf an. Es gibt mal Wochen, wo du ganz viele andere Sachen zu tun hast, da gehst du gar nicht. Aber dann hast du mal wieder eine Woche, da gehe ich dann jeden Tag, wenn ich auch weiß, es läuft am Rhein oder an der Mosel vor der Tür. Ne?
Ja.
Das sind nicht die besten Gewässer vor der Tür, aber da gehe ich dann schon mal abends fischen, also ein paar Stunden. Ne? Man, also es ist ja nun mal so, wenn man bis um, weiß nicht, 5, 5:30 arbeitet, fahre ich noch ein bisschen, hat man Familie, hat man dies zu tun, das zu tun, dann ist es 20, 21 Uhr, wenn ich dann noch mal eine Stunde angeln gehe oder zwei. Na, das ist ja schon, also das würde ich nicht als ganzen Angeltag verbuchen, aber ja, man geht.
Hat deine Familie da Verständnis für?
Ja.
Geil.
Ja. Willst meine du, Frau, mein, ja, sehr.
Ich wollte gerade fragen, ob du mich adoptieren kannst, aber bringt nichts, weil meine Frau hat da auch Verständnis für.
Ja.
Und meine Kinder auch, also alles cool. Deine Arbeit als Angeljournalist, man hat sich das, glaube ich, immer so vorgestellt, du schreibst dann Artikel über Köder, Routen, Tackle, irgendwas oder über Techniken, wie fange ich dies, wie fange ich das, wie kann ich das machen oder was gibt's Neues oder was ist passiert. Ein großes Feld, was ja in den letzten Jahren verstärkt da durchgekommen ist, das ging los mit den Angel-DVDs in den Heften, mit der Filmproduktion und ist ja jetzt dann in Streaming gewechselt, sag ich mal, Paraigo für den Verlagscontent von euch und Dinge, die ihr bei YouTube auslagert. Es wird ja immer mehr. Was würdest du sagen, macht dir mehr Spaß, schreiben oder Filme produzieren? Oder es ist geil, dass du die Abwechslung hast? Also mal so.
Ja, ich habe tatsächlich auch Freude am Schreiben und daran, einen Printartikel sozusagen entstehen zu lassen. Also wenn der dann im Prinzip fertig gelayoutet ist, man sucht auch Fotos raus und sowas, dann da habe ich durchaus auch Freude dran. Also kann nicht sagen, dass das für mich eine Strafarbeit ist.
Ja.
Nee, gar nicht. Gerade die selbstproduzierten, wo man dann eben selber, sage ich mal, den Inhalt auch selber schreibt. Ne? Es gibt natürlich, hier, es gibt bei jeder Arbeit Sachen, die macht man lieber und nicht so gerne. Gibt auch einfach Fleißsachen, die abzuarbeiten sind, ne? Das ist ja klar. Aber wahrscheinlich ist das Filmedrehen schon etwas interessanter unterm Strich. Aber auch anstrengender, muss ich sagen.
Durch das Filmdrehen, ne?
Ja, nee, durch die Kümmerei. Also das finde ich ist ja eigentlich das Anstrengendste daran. Oder so insgesamt, das, weil das ist ja nicht nur der Drehtag, wo dann einer sagt, jetzt Kamera läuft und ich erzähle etwas und angel. Das ist der angenehme Teil des Ganzen.
Ja,
so.
Es ist hinterher sichten, schneiden.
Es ist vorher schon, was möchte ich machen, wann möchte ich das machen.
Ja, ja, ja,
hier musst du was, ein Hotel buchen, dann musst du dies und sich um Dienstwagen kümmern und irgendwelche Anträge schreiben und keine Ahnung. Und das alles für zwei oder drei Leute, je nachdem wer mitkommt, Termine abstimmen. Bis man dann am Wasser steht, so, und dann noch lange Fahrten, das dauert ja alles ein bisschen, ne? Das ist schon, sag ich mal, und dann hinterher kommt das, wie du schon sagst, ne? Dann hat man das Rohmaterial liegen. Während ich weg war, angenommen, wir fahren 3 Tage auf Dienstreise, erledigt ja keiner meine Arbeiten, also die Dinge, die ich zu tun habe fürs Heft für den Monat, die bleiben dann liegen. Kann ja keiner meine Sachen machen eigentlich.
Es sei denn, wir finden einen Praktikanten für dich.
Ja, aber ich sag mal, die Eigenproduzierten, also wenn ich jetzt einen eigenen Artikel schreibe, den muss ich halt selber schreiben. Ne?
Kannst du einen Ghostwriter-Praktikanten?
Ja, sowas mache ich nicht.
Also Germanistik-Studenten.
Mein Name dran steht, das habe ich dann auch schon gemacht. Das ist schon richtig so. Aber und die muss ich dann sowohl nacharbeiten, als auch die Sachen verarbeiten, die wir dann aufgenommen haben. Ne? Und da muss man dann eben seinen Terminplan checken, wie lange brauche ich für was und wann muss ich mir die Arbeit da reinteilen. Und das ist dann schon so dieses Kümmereien. Der einfachere Job wäre sicher von Montag bis Freitag im Büro und dann Wochenende.
Aber auch ein bisschen langweilig.
Richtig.
Ja,
schockt ja, was nicht. Hat man sonst vom Leben? Ne?
Ja, ja, klar.
Nee, es ist schon gut
wie
so,
ist denn, wie würdest du denn den Anteil beschreiben zwischen Bewegtbildproduktion und klassischen Print- oder Online-Artikel schreiben? Ist das schon mehr Film als klassisches Schreiben?
Bei mir jetzt?
Ja.
Also meistens ist das ja so, dass ich das, also gerade meine Sachen, ich mache ja sehr viel eigenproduziert. Es ist ja eher nicht so häufig, dass ich jemanden besuche und den befilme. Ne? Dann hätte ich ja nichts weiter im Print zu tun, nur den Film zu drehen und zu schneiden. Bei mir ist es ja so, jetzt nehmen wir mal die Serien, die wir da machen, So ticken Hechte oder Barsche oder Zander, die wir da produziert haben. Da schreibe ich ja selbst den Printartikel und drehe den Film. Schneiden, das macht Sebastian. Aber an und für sich ist das deshalb so relativ ausgeglichen, 50-50.
Okay.
Und zumal ein Filmschnitt dauert deutlich länger, als ein Printartikel zu bearbeiten.
Definitiv, da kann ich ein Lied von singen. ein weiteres Feld ist ja auch noch dazugekommen. In den letzten Jahren weiter ausgebaut. Der Parai
Shop. Der Shop, okay, ja. Daran bin ich schuld, ja.
Nee, das ist ja, und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu den nächsten Themen, die ein bisschen mehr Deep Talk werden als dieses oberflächliche Geplänkel nach dem Vorspiel. Den Verlagen auf der ganzen Welt geht's natürlich nicht so geil. Printzahlen sind rückläufig. Ja. Früher haben die Leute gedacht, ihr verdient euer Geld damit, dass ihr Hefte verkauft.
Ja.
Was weder früher noch heute der Fall gewesen ist. Gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein.
Genau.
Und der Parai-Shop ist ja sicherlich auch eine Geschichte, wo ihr Knete mitmacht natürlich. So wahrscheinlich auch nicht viel, aber eins der wichtigsten Dinge ist, ihr entwickelt oder du entwickelst vor allem federführend Köder und Ruten mittlerweile.
Ja.
Also im Prinzip machst du das, was alle Instagram-Angler heute machen wollen gerne. Du bist sozusagen Teamangler von deiner eigenen Marke, entwickelst die Köder selber, produzierst Filme, kriegst Geld fürs Angeln, schreibst Artikel, stehst immer im Rampenlicht und dabei machst du halt auch wenig Scheiße. Also
danke.
Nee, also du arbeitest mit dem Gregor zusammen von Hybrida.
Das meinst
du,
ja.
Das sind halt einfach hochwertige, geile Köder. Also jeder, der mal einen Hybrida-Köder gefischt hat, weiß, dass es halt kein Bullshit ist. Ne? Das ist schon echt High-Class-Zeug und ich fische die Sachen auch gerne. In der Routenproduktion arbeitet ihr mit Sportex und da ist auch klar, das ist halt auch kein Bullshit und dementsprechend sind die Sachen auch hochpreisig, weil sie halt auch gut sind. Wie wichtig ist das für euren Verlag? Würdest du sagen, das ist auch eine wichtige Einnahmequelle oder ist das eher eine Marketing-Sache, oder ist es einfach beides? Ne? Ich schätze, es ist beides, aber ich kann es aber schwer einschätzen, wie lukrativ das ist, ob das irgendwas kompensieren kann in rückläufigen Zahlen, in Printverkäufen oder was auch immer.
Wir hatten ja den Parai-Shop, der bestand ja schon länger, aber eigentlich überwiegend im Jagdbereich. Also wir haben ja auch Jagdzeitschriften und da haben wir schon immer viel Jagdartikel verkauft. Also im Prinzip so Klamotten und ähnliches, was Jäger so brauchen. Da haben wir ja ein riesiges Lager voll mit Sachen. Ne? Ich bin jetzt selbst kein Jäger.
Lodenmänteln.
Wir haben ja auch eine eigene Klamottenmarke, die heißt Kyla, ne, wo wirklich dann maßgefertigt geschneidert wird. So, da haben wir extra einen Schneider, der das macht. Ne? Richtig hochwertige Sachen. Ja, ja. Also ich kenne den auch. Das haben wir schon lange mit sehr vielen Artikeln. Und im Angeln hatten wir das eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Und da fängt man natürlich, also klar, mal dran drüber nachzudenken, aber letztlich ist das ja auch so eine Sache, man braucht auch Ideen. Ne? Man muss da natürlich auch irgendwie einen Zugriff haben oder da auch da Spaß dran haben. Das kommt ja auch dazu. Ne?
Ja, ja,
das heißt, haben wir damit mal angefangen. Das richtige Initialprojekt war eigentlich dann so der Zanderkönig dafür.
Mhm.
Und das funktionierte eigentlich sehr gut. Also nicht nur, dass mir das Spaß macht, gerade mit Gregor zusammenzuarbeiten, weil also da wir funktionieren da schon sehr gut zusammen, glaube ich.
Er ist auch ein Freak, ne? So virtuos in seinem Tun, glaube ich. Ne?
Technisch ist er da auf einem ganz hohen Niveau. Der ist ja auch, was so Maschinenbau und Ähnliches angeht, diese ganzen, also was er da an diesen so mechanischen Dingen weiß einfach, ja, und womit der so umgehen kann, das ist schon echt interessant. Das kriegt ja gar keiner so mit in der Tiefe. Ne? Ich kommuniziere mit ihm ja nahezu täglich mittlerweile. Das ist nicht so, dass wir nur so mal ab und zu was machen und dann sehen wir uns ewig nicht. Das ist also ein täglicher Austausch, viel, ne? Sehr viel. Also das macht schon Spaß, ja, doch. Und also zu deiner Ausgangsfrage, natürlich, diese Sachen laufen gut und die sind für so einen Verlag durchaus auch wichtig im Verkauf, um ja Dinge wie Heftminderverkäufe zu kompensieren, natürlich, ne? Klar. Bei uns jetzt aber, unser primäres Ziel ist ganz klar, wir machen gute Sachen, zu denen wir auch stehen, die wir also selber auch, vor allem also meine Sachen, die ich selber gerne fische. Ich mache eigentlich nur Dinge, die ich selber gerne haben möchte. Das ist jetzt so ein bisschen Kindheitsspielerei.
Ja,
so,
ja. Das ist das, was ich mit
machen,
Living the Dream meinte.
Was ich will und das wird dann gemacht so, ja. Da wird mir auch völliges Vertrauen geschenkt, dass ich da keinen Quatsch mache. Kannst ja auch, sagen wir mal, echt Krampen produzieren prinzipiell. Ne? Hast du keinen Geschmack, hast du keine oder schlechte Ideen. Und du kaufst jetzt erstmal für, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Euro irgendwelche Routen ein, die hinterher keiner dir abkauft. Das ist natürlich fatal, ja. Da muss man schon ein bisschen gucke. Aber das ist alles okay so. Und ja, für uns aber keinen, wir werden keinen Vollausstatter wie jetzt Ascari, Gerlinger, ähnliche, die da einfach nur einen Riesenladen voll Zeug haben. Das ist gar nicht unser
Ziel. Das heißt, man beschränkt sich auf wenige hochwertige eigene Produkte im Angelbereich. Und,
ja, ja, sicher. Wir haben auch Zubehör im Bereich Angeln. Also so, weil klar, wenn jemand einen Wobbler kauft, dann interessiert er sich auch noch für etwas anderes. Ne? Aber wobei, wir haben jetzt noch kein Vollsortiment, dass er gleich bei uns komplett Wirbel, Schnur, Rute, Rolle, alles kaufen kann. Aber so ein bisschen was dazu haben wir auch. Ne? Ja. Das ist ja klar. Aber das ist nicht die Grundidee dabei. Ne? Ja. Also ja.
Okay, da sind wir auch beim Thema. Ich habe auf meinem Zettel ganz groß, Print ist tot draufstehen. Das wird ja immer geschrieben.
Echt? Hast du
ja,
draufstehen so?
Ja, ich bin ja jemand, der auch aus der Werbung kommt und aus dem Printdesign kommt. Und ich finde Print halt ohne Ende geil. Wir haben gestern über dein Buch gesprochen. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Und ich finde es halt geil, was Gedrucktes in der Hand zu haben. Und ich kaufe mir auch gerne eine Angelzeitung und gucke da mal rein und so, weil so ein haptisches Medium auch echt cool ist. Die Printzahlen sind total rückläufig, also die Verkaufszahlen von allen Angelmagazinen.
Von allen Printmedien.
Ja, genau, von allen Printmedien generell.
Egal was, ja. Genau. Tageszeitung, ob das der Spiegel ist, ob das dies, das, jenes. Also das ist egal, in welche Branche man schaut. Printartikel werden insgesamt weniger gekauft, Monat für Monat. Aber das ist auch klar, jeder Mensch hat nur 24 Stunden. Und wenn es immer mehr Angebote gibt, wenn man sieht heutzutage, wie viele Leute am Handy kleben, wie viele Stunden, in der Zeit, in der du da dran klebst, kannst du etwas anderes nicht tun, ne?
Ja, ja, klar.
Also, und das ist nur, irgendjemand verliert dabei, ne?
Da sind wir bei der Finanzierung von Verlagen. Das ist wahr und ist auch immer schon so gewesen, dass Verlage sich über Anzeigen, Media nennt sich das ja heutzutage, finanzieren. Das heißt, es gibt Großkunden, die große Kontingente sagen, wir nehmen nächstes Jahr 6 Hefte und da schalten wir eine halbseitige Anzeige drin, dann kostet das so und so viel 1.000 Euro und damit kann der Verlag auch planen. Also es gibt ja eigene Anzeigenabteilungen, die mit Sicherheit bei euch im Verlag auch, die das abwickeln.
Ja.
Und darüber finanziert ihr euch eigentlich. Dadurch kriegst du zum größten Teil wahrscheinlich auch dein Gehalt.
Nee, es ist nicht richtig.
Ist nicht richtig?
Nee, und das war auch bei Fisch und Fang noch nie richtig. Nee.
Was?
Ja, da staunst du jetzt, ne?
Und jetzt kommen
wir. Wir haben tatsächlich, unser meistes Geld verdienen wir durch Heftverkäufe.
Nein.
Ja.
Nee, ernsthaft?
Ja.
Witzig.
Ja. Anzeigen ist eine Säule des gesamten Finanzierungsmodells, sicherlich, ne?
Ja.
Das ist klar. Aber es ist nicht die tragende Säule, auf keinen Fall.
Ach krass, okay, da hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass das
also vor allem Abonnenten,
Grundpfeiler
das ist. Abonnenten ist schon so das Wichtigste, was so ein Magazin hat. Ne?
Ja, weil du auch sichere Kohle hast, mit der du planen kannst.
Ja, ne? Und weil ja ein Abonnent pro Heft sozusagen, das er also dann kauft, das kostet ja für den Abonnenten, der kriegt ja das Heft sogar günstiger, als wenn du es am Kiosk kaufen würdest. Ne? Durch das Jahresabo ist das Einzelheft günstiger. Aber es bleibt trotzdem mehr Geld für uns da, weil ja einer weniger dazwischen ist, der es verkauft. Also der Kioskverkäufer, ne? Da verlieren ja wir im Prinzip das Geld dran, ne? Das muss man sagen. Deswegen sind Abonnenten im Prinzip, das ist unser wichtigstes Klientel, ne?
Ja, okay, sicherlich. Witzig.
Ja.
Und
zumal ja, also sonst wäre es jetzt für uns ja tatsächlich sehr fatal, weil das muss man wissen, in der aktuellen Corona-Zeit sind auch die Anzeigenkunden deutlich rückläufig, ne? Insgesamt.
Klar. Haben wir vorhin gerade drüber gesprochen. Es liegt unter anderem daran, dass der Zulieferungsmarkt auch so unsicher ist und keiner hat Bock, ein Produkt zu bewerben, was er vielleicht hinterher nicht verkaufen kann. Ne? Und
ja, oder
Firmen haben Einbußen und kürzen ihre Marketingbudgets.
Natürlich, du bist eine große Angelfirma und die Angelgeschäfte sind ein halbes Jahr zu, ja, weil Lockdown ist. Das heißt, deine Produkte werden nicht verkauft. Ne? Was machst du als erstes? Dann bestellt ja auch keiner nach. Ne? Die leben ja davon, dass Gerätefachhändler nachbestellen und da sozusagen ein Warentransfer stattfindet. Und wenn das einfach ein halbes Jahr aussetzt, wird nicht nachbestellt und du hast da Lagerbestände und gar keine Einnahmen mehr so richtig. Und das Erste, was du dann streichst, sind natürlich solche Ausgaben wie Anzeigen buchen. Und vor allem, wenn du irgendwann auch gar nicht mehr weißt, wofür eigentlich, weil wir gar keine Ware nachbekommen. Und jetzt gerade mit der Rohstoffknappheit, also das sind ja so Überlegungen, die muss sich dann jede Angelgerätefirma machen. Ne?
Klar.
Aber auch die Umverlagerung der Werbemittel hin zu anderen Dingen. Ne? Also früher gab es nur Printmagazine, wo ein Kunde werben konnte.
Ja.
Und heute werden dann Teamangler finanziert, irgendwelche, ich weiß nicht was, ne? Bei Facebook kannst du Anzeigen schalten, bei Instagram, bei YouTube, wo auch immer, ne? Im Internet ja generell viel. Und das heißt, das Budget, das ist ja immer gleich im Jahr für so ein für so eine Firma, die verteilen das einfach anders, ne?
Ja, es ist meistens ein prozentualer Wert des Umsatzes, ne?
Genau.
Einer Marke oder einer eines Geschäftsbereichs und so. So wird das meistens geregelt. Du bist ja offiziell Journalist, ne?
Ja.
Und du arbeitest ja bei einem seriösen Verlag. Inwiefern gilt für dich sowas wie eine journalistische Sorgfaltspflicht oder ein journalistischer Kodex, den zum Beispiel ein Nachrichtenjournalist oder sowas hat?
Was heißt, wiefern gilt das für mich? Also,
ja, gilt das für dich? Also ja, natürlich. Siehst du dich auch danach zu arbeiten? Also, weil heutzutage ist es ja so, dass jeder Fritz Pümmel im Internet irgendwas schreiben und behaupten kann. Und ich glaube, dass seriöse Medien, ich habe es dir vorhin gesagt mal, wir haben uns darüber unterhalten, wie das alles so weitergeht, ne?
Ja.
Und ich habe dir mal gesagt, dass ich glaube, dass seriöse Medien sich in Zukunft weiterhin durchsetzen werden, in welcher Form oder auf welchem Kanal auch immer, weil die Menschen merken werden, dass das ganze Internet voll mit Geseier ist und gefährlichem Halbwissen, ne? Also wenn du irgendwas hörst oder es gibt irgendein Gerücht oder sonst irgendwas, dann kannst du nicht darüber schreiben, weil du ja eigentlich verpflichtet dazu bist, das zu prüfen und am besten noch doppelt zu prüfen.
Genau, machen wir auch, ja.
Und ich habe von dir auch schon Anrufe gekriegt, wo es um irgendwelche Themen ging, die vielleicht ein bisschen zwiespältig waren und da wolltest du wissen, ob ich irgendwas dazu sagen kann oder sonst irgendwas und ich habe nochmal rumtelefoniert und das macht sich aber irgendein Online-Blog, so wie diese Leute von Dicht am Fisch oder so, die können ja auch einfach alles ins Internet reinschreiben. Oder du hast irgendwelche halbgaren YouTuber oder irgendwelche Influencer, die eine schweinegroße Reichweite haben und die erzählen in irgendeiner Instagram-Story was und die haben 23.000 Follower und dann sehen das ganz viele Leute als gesetzt heutzutage, ne? Und du sitzt quasi als seriöser Journalist dann da und sagst so, krass, ich würde gerne mich zu dem Thema äußern, kann ich aber nicht, weil ich kann es nicht belegen oder widerlegen.
Weil die Sachlage das auch einfach manchmal nicht hergibt, das muss man dann auch mal sagen. Man versucht zu recherchieren, was du gerade angesprochen hast, war diese Bottenhecht-Geschichte und man merkte sofort, es versandet so ein bisschen, ne? Also da hatten Fischer viele Bottenhechte gefangen und die Angler haben sich natürlich extrem darüber aufgeregt und haben wir natürlich auch mal nachgehakt. Ist das jetzt ein überdurchschnittlich guter Fang? Ist das so erlaubt? Was passiert mit den Fischen und so weiter? Oder ist das normal? Nur man sieht es nie als Angler. Was ist damit? Und da... Also man hat da kaum Informationen bekommen, ja, was mit diesen Fischen wirklich passiert. Man konnte aber genauso wenig auch nachweisen, hier die Hechte kommen alle in die Tonne oder für Fischmehl und völlig bescheuert alles. Warum hat er die alle da rausgehauen aus dem Boden und jetzt ist ja alles platt? Auch das war so gar nicht nachvollziehbar und dann schreiben wir das auch nicht oder behaupten sowas.
Ja,
ne?
Das macht halt natürlich schwierig.
Keinen Sinn. Also finde ich, dann sagt man lieber dazu nichts, ne? Oder wenig, bevor man da irgendwas behauptet, was man irgendwo aufgeschnappt hat. Man muss schon seriöse Quellen haben.
Ne? Genau, und gerade bei dem Thema war es ja so, dass vorher aber schon durchaus reichweitenstarke Online-Portale und Personen mit Mistforken und Fackeln durchs Internet gerannt sind und überall Brände gelegt haben und irgendwie, ich glaube, der Fischer da auch persönlich beleidigt und angegriffen wurde und Namen genannt wurden von irgendwelchen aufgebrachten Boomern, die bei Facebook durchgedreht sind oder was weiß ich was. Also das war halt schon crazy, ne? Und am Ende wünscht man sich dann immer so, boah krass, ich würde gerne irgendwas dazu wissen von einer seriösen Quelle. Also es ist ja auch oft so im Zeitalter von Fake News, bla, wenn man es jetzt mal überträgt aufs echte Leben, dann wartet man vielleicht doch lieber, bis irgendwie die Tagesschau oder was weiß ich, wer darüber berichtet hat. Ne? Und das ist halt eine Sache, die ich super interessant finde. Und dann spielt ja auch noch so ein anderes Ding damit rein. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Fass aufmache. Und wenn du nicht darüber sprechen kannst und willst, dann sag es bitte. Gib mir ein Zeichen oder sag einfach halt deine Schnauze. das Thema Content-Marketing. Ist ja heute ein ganz, ganz wichtiges Feld und das Content-Marketing nehmen wir gleich ein bisschen näher unter Betracht. Darunter fallen ja verschiedenste Dinge. Und das ist auch ein durchaus lukratives Standbein und ich möchte mal ein positives Beispiel den Leuten erzählen.
Dass sie verstehen, was das bedeutet.
Ich wollte mir für meinen Boot einen Bugmotor kaufen.
Ja.
Und ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt dieses Modell oder jenes Modell nehme, die sich ein bisschen unterscheiden. Und dann habe ich recherchiert. Und habe tatsächlich bei Paraigo, soll jetzt keine Werbung sein, aber ich habe das Video gefunden. Und ich habe ein Video von dir gefunden, wie du angeln bist mit diesem mit dem Boot, wo genau der Bugmotor, für den ich mich entscheiden wollte, eigentlich verbaut war. Und du eigentlich angeln gehst, aber währenddessen die Funktionen von diesem Bugmotor erklärst. Ja. Und das ist ja ein klassisches Beispiel für Content-Marketing. Das war hundertprozentig ein bezahltes Advertorial, nennt sich das ja. Oder wie nennt ihr das?
Eigentlich, also da, so kann man das nennen, aber das Ding habe ich mir für mein Boot besorgt. Also ja,
es aber ist also meiner, ne? Klar, aber am Ende habt ihr das für eine Firma gemacht.
Ja.
So, oder ein Vertrieb wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und hab dafür natürlich auch Geld bekommen. Und das war, oder zumindest hast du deinen Motor gekriegt.
Ja, also für einen guten Preis. Es ist nicht so, dass wir so viel geschenkt bekommen. Das kann
nein,
man
nein,
nicht so.
Nein,
aber es ist eine sozusagen eine Kooperation im Prinzip, ja.
Ja, ja. Und ich habe in diesem Beitrag ganz viel mitgenommen und ganz viel gelernt und habe gedacht, okay, geil, genau die Information wollte ich haben. Ich entscheide mich für dieses Produkt. Und damit hat ja die Firma, die im Prinzip das eingefädelt hat, zusammen mit einem Medium, genau das erreicht, was sie wollten. Ne? Sie haben eine Reichweite gekriegt und sie haben Kunden dazu bewegt, ein Produkt zu kaufen.
Ja, okay.
Aber das war in dem Fall halt total cool, weil das total relevant war für mich. Ne? Das heißt, eine Suchanfrage ist genau da gelandet, wo sie hin sollte. Und für jemanden, der Marketing arbeitet, kann man sagen, dass die Conversion stattgefunden hat. Und,
ja, perfekt. Okay.
Das war wirklich perfekt so. Ne? Das hat Push- und Pull-Marketing.
Dazu bei dem Film muss ich sagen, das war also von mir eingefädelt und auch totaler Eigennutz, weil ich wollte so einen Teil haben und brauchte das auch. Ne?
Ah,
so, also die da kann man das auch so rum also betrachten. Das ist jetzt nicht so, dass Firmen kommen und uns sowas aufzwingen. Ja? Das machen wir übrigens auch gar nicht. Also diese Sachen zeigen und auch so intensiv wie da in dem Film, das würde ich grundsätzlich nur machen, wenn ich selber das auch vertreten kann. Also wenn ich da auch sage, das zeige ich so, wie es ist. Und wir würden dann auch sagen, wenn was nicht gut ist, dann zeigen wir es auch, ne? Und also würde ich jetzt nicht so bewerten, nach jeder kann jetzt kommen und mir einen Turnschuh hinhalten und ich ziehe den an und zeige, wie gut ich da drin jetzt angeln gehen kann, in Turnschuhen, was denn absurd wäre. Ne? Das, das würde ich auch ablehnen. Das brauchen wir auch nicht. So.
Nee, logisch, aber da gibt es genug Leute, die das halt machen würden.
Ja, ja.
Aber diese Kooperation mit Firmen, die oft auch natürlich Anzeigenkunden bei euch sind.
Ja, und ich finde, das ist auch eigentlich oft, wie du das jetzt so beschreibst, auch interessant, ein sehr guter Doppelnutzen, weil diese Sachen, da wollen wir in Zukunft auch ein bisschen verstärkt ran. Das können im Vergleich zu uns auch ganz viele von diesen, also soll es nicht abfällig klingen, aber von, ich sag mal nicht diesen, sondern von YouTubern, Instagrammern so gar nicht leisten. Das sind ja oft also Leute, die nur so privat angeln gehen und sich da selbst darstellen oder das so semi-professionell machen.
Ja,
und die kommen ja an sowas gar nicht dran, ne? Also solche Sachen. Seien sie kaufen sich das selber.
Ja, und oder sie kriegen den Deal hier, ich schicke dir mal zwei Packungen Gummifische, dreh mal bitte ein Video darüber. Es gibt aber genügend, die machen das, ne?
Ja,
okay. Und für die ist das natürlich eine Lobpreisung, weil die glauben, hey, ich bin plötzlich relevant für eine Marke.
Ja.
Und haben das dann dafür gemacht, dass sie zwischendurch ein paar Gummifische zugeschickt kriegen.
Genau,
und
aber was
sich
ja
dann
der,
auch gerne zum Horst dafür. Ne?
Was ja der User, glaube ich, sehen möchte, ist nicht die Gummifische von irgendwem, den ich nicht kenne, vorgestellt, weil dann wissen die so, der wurde jetzt dafür bezahlt oder mehr oder weniger bestochen, dass er das jetzt einfach macht und denen nach dem Mund redet, sondern jemand, der auch da mit Fachwissen das beurteilen kann, ja.
Genau.
Der auch
genau
wirklich dazu was sagen kann. Also es heißt ja auch, weiß ja nicht, dass wir Sachen verreißen wollen und müssen so, aber wenn was gut ist oder einfach etwas, sagen wir mal, neutral vorgestellt werden kann, dann machen wir das auch, ne?
Verreißt ihr auch mal Sachen?
Das machen wir tatsächlich relativ selten, haben wir auch schon gemacht. Was wir eher machen, ist eine andere Sache, wenn was wirklich schlecht ist von der Firma, die uns was schicken so oder wir was anfordern und sagen, da würden wir gerne mal ein paar Zanderrouten da eben vorstellen, im nächsten Heft oder irgendwas, von euch auch eine und die kommt und die ist einfach nicht zu gebrauchen, dann sage ich denen das auch, ne?
Ja.
Und sag denen,
aber
also
du schreibst es nicht öffentlich im Heft so.
Also oder? Erst kommuniziere ich mit dem Hersteller und sage, sollen wir da was anderes nehmen oder das geht hier nicht und das passt nicht, das können wir so. Das ist für euch nicht sinnvoll, wenn wir es vorstellen. Und ich glaube ja, wir sind ja kein Boulevardjournalismus, der einfach nur so wie Bauer sucht Frau Leute in den Dreck ziehen möchte, sondern ich denke, die Leute wollen dann auch was über 5 vernünftige Zanderrouten wissen. Und da macht es wenig Sinn, eine rauszusuchen, die total scheiße ist und nichts taugt. Ja, da hat der Leser gar keinen Nutzen daraus. Ne? Er hat ja nur einen Nutzen daraus, wenn das Produkt auch für diese Zwecke taugt. Also genau, das wird zwar ja in seinen Disziplinen, aber dann fordere ich doch lieber nochmal ein anderes Muster von dem an oder eine andere Route und sage, das ist so, aber tut mir leid, dass euer Produkt da nicht taugt, dann haben wir da eine andere Option oder sowas. Das macht ja mehr Sinn, weil der Verriss ist ja im Prinzip nur Belustigung des Kunden oder des Lesers.
Ja gut, ne? Das kann aber auch eine Warnung davor sein. Ne?
Kann auch, ja.
Also ich kann...
Wir haben das auch schon gemacht. Also als Extrembeispiel so diese, da habe ich jetzt gerade wieder eins im Büro liegen, müsst ihr eigentlich noch machen, diese Netto-Angelsets. Ne? Ja. Oder dann, ja, aber ich finde, das ist also kein unwichtiges Thema. Die kosten dann irgendwie 17 Euro und fertig, ne, zum Spinnfischen. Und der Fachhändler, der kriegt dabei echt Pickel, wenn er das sieht, ne? Weil der kann das für den Preis nicht anbieten. Das geht einfach nicht. Und was taugt dieses Zeug dann, ne? Ich hatte mal so ein Aldi-Angelset, das ist auch schon länger her. Da stand dann groß drauf auf der Box 200 Teile für 29,95.
Ja, das waren Schrotblei.
Nee. 170 rote Perlen, ja. Geil. Plastikperlen in so einer Schachtel in verschiedenen Größen.
Hast du da ein paar Carolina Rigs draus gebaut? Ne?
Wo ich so gerne Perlen benutze zum
Texas Rig. Habe ich heute auch gemerkt. Ich habe heute Texas Rig. Also da reden wir auch nochmal drüber. Ja klar, aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es gibt durchaus Kooperationen mit Unternehmen, wo auch Anzeigenbudgets sich überschneiden mit Produkttests und so weiter, wo man eine Hand die andere wäscht und sich gegenseitig hilft und so weiter. Aber was weiß ich, wenn es ein... Also würde das jemand machen oder würde ein Verlag das machen, wenn ein Produkt von einem Hersteller wirklich kacke ist? Oder gefährlich ist oder sonst irgendwas und der Hersteller ist großer Anzeigenkunde, dann würdet ihr wahrscheinlich aber nicht schreiben, das Produkt ist kacke. Ihr würdet wahrscheinlich einfach nichts dann darüber schreiben und dem Kunden sagen, weil das ja oft auch zwischen Firmen und Verlagen jahrelange Kooperationen sind. Man kennt sich da ganz gut, also ich kenne das aus einer anderen Branche, man kennt sich lange, man kennt sich gut. Und man kann sich durchaus auch sagen, so ey, darüber schreibe ich nicht, das ist kacke.
Oder ja, das kann man machen, offen mit denen kommunizieren sowieso. Und ganz ehrlich, weißt du, wie das dann, das ist ja nicht so, dass jetzt meinetwegen eine Firma X eine Route rausbringt und du sagst dann, ey, die ist aber total daneben. Ich hatte schon zum Beispiel Routen, ohne Firmen zu nennen, da waren ultrascharfe Grate dran, ja. Inline-Routen, wo die Schnur in die Route reingeht, ist schönes, interessantes Produkt so, aber dieser Punkt, wo die Schnur in die Route reingeht, der war so dermaßen scharfkantig, ja, da konntest du nicht mit angeln, weil sie nur Fische mit abgerissen. Natürlich stellen wir sowas nicht vor, das kannst du ja nicht machen, ne? Weil das soll auch gar keiner kaufen. Oder was haben wir davon? Das haben wir mit dem Hersteller auch dann kommuniziert, so dass das hier irgendwie, wie ist das so durchgegangen, sowas, ne?
Ja.
Und die nehmen das aber auch dankbar an und das ist ja nicht so, dass an dieser Route jetzt das Herzblut dieser Firma steckt. Die sind froh um jede Rückmeldung und versuchen eher dann das Produkt zurückzunehmen, zu verbessern, irgendwas damit zu machen, ja. Also die geben uns dann was anderes.
Die sitzen in deiner Produktentwicklung, wenn man sowas macht. Ne?
Die sind dann nicht, das ist jetzt nicht so deren Herzensprojekt, wo einer da total beleidigt ist, weil ich sage, also hier bei dem Köder fallen die Haken ja schon ab, wenn man ihn bloß anguckt. Ne? Da, die Sprengringe, die sind jetzt aber nichts hier. Das ist jetzt nicht so, dass sich da einer auf die Füße getreten fühlt. Ne? Mhm. Die wissen ja auch um unsere Fachmeinung da, über sowas. Ne?
Wenn man das so auf, also heute sind ja ganz viele Marken, haben ja auch im Angelbereich einfach Gesichter, ne? Also ganz viele Profi-Angler oder Internet-Angler, ich unterscheide da bewusst.
Internet-Angler, meinst du Internet-Trolle, die also gar nicht angeln gehen? Oder?
Nein. Ich meine, es gibt durchaus, glaube ich, einen ganz großen Unterschied zwischen einem Profi-Angler und einem YouTube-Angler, nenne ich die einfach mal, ohne einen von beiden abwerten zu wollen. Aber es ist halt so, dass relativ offensichtlich ist, dass die Leute, die relevante Turniere gewinnen oder sonst irgendwas, keine Zeit haben, um jede Woche ein YouTube-Video zu veröffentlichen oder sowas. Die haben meistens gar keine Kanäle oder sonst irgendwas. Die haben heutzutage wahrscheinlich alle ein Instagram-Profil, sind aber für die Hersteller einfach relevant, weil sie einfach krass gute Angler sind und anderweitig auffallen durch gute Fänge und durch andere Sachen als...
Ja, ich glaube übrigens, dass die für die Hersteller oft gar nicht so wertvoll sind, wie sie aktuell noch denken, dass sie es sind, weil diese, die du gerade beschrieben hast, ne, die keinen YouTube-Channel haben, um etwas zu filmen und sowas, aber sehr erfolgreich in Turnieren sind. Weißt du, warum die so, also unter anderem auch so erfolgreich sind? Das sind super Angler, die kennen sich gut aus und die wollen aber keine Filme drehen, weil die wollen ihre Spots nicht zeigen. Mhm. Auf keinen Fall.
Ja.
Und auch die Köder, mit denen die fangen, nicht.
Nee, voll geil.
Ja, du siehst da nie, bei ganz vielen Erfolgreichen, siehst du nie Köder im Maul hängen oder sowas. Bei Fischen, bei Fotos, bei gar nichts. Bei den Turnieren schon gar nicht.
Nee, da es gibt ja auch den Klassiker mit ins in Hafen reinfahren nach einer Predator-Tour und falsche Köder anhängen oder gar keine.
Gar keine. So. Die meisten haben, 90% der Boote haben da aufgeräumtes Deck. Das sieht besser aus als bei mir der Fußboden zu Hause, ja.
Und wenn also, Uli Bayer damit angeln würde, hätte der doch kein aufgeräumtes Deck.
Der fährt ja die Strategie der Verwirrung. So viele Köder im Boot, dass du sowieso nicht weißt, was da jetzt gut war. Weil
alle gut sortiert zwischen Müslischalen und Tackle-Eimern.
Einfach nur voll ist das Boot, ja. Nicht treten kannst. Ja, aber wie viel wertvoll ist jemand für eine Firma, der Geheimniskrämerei betreibt?
Ja, ganz schwierig, klar.
Eigentlich, da kann ja jemand von mir aus einen Pokal gewinnen und 10.000 Euro Preisgeld, aber wenn die Audienz gar nicht weiß, womit hat er überhaupt die Fische gefangen, dann ist das doch komplett wertlos, oder?
Klar, aber auf der anderen Seite
sich selbst da promotet, ne?
Connecten die dann wieder mit euch zum Beispiel und ihr dreht ein Video mit irgendeinem sehr guten Profi-Angler, mhm. Wo dann klar ist, der ist bei Pure Fishing, wird von Abu gesponsert oder von wem auch immer und stellt da natürlich dann auch wieder Köder vor.
Ja, ne? Aber
also, oder Messeauftritte. Oder
kleiner so. Insider unter uns dann, das sind aber auch, es gibt dann auch die, die sind dann zwar unter Vertrag und so weiter und so fort und die sind in den Turnieren auch gut, aber angeln nicht nur die Köder von ihrem Hersteller. Ja,
natürlich werden sie auch bescheuert.
Wenn wir dann mit denen einen Film machen, dann zeigen sie halt dann gern die Köder von ihrem Hersteller und dann ist das auch für die, eigentlich will die Audienz doch sehen, wer hier den ersten Platz bei der und der Challenge belegt, was hat der da gemacht?
Ja, ja, ja.
So, und das wollen die meisten nicht zeigen.
Aber es ist gerade bei den richtig reichweitenstarken Turnieren, sage ich mal, Perch Pro,
ja, Thunder die haben Pro, da ein anderes
und so weiter, ne?
Das sind ja die, die dann direkt mit dem Film auch verknüpft sind, ne?
Genau.
Ja,
genau.
Das ist ja zum Beispiel bei WPC, Predator Tour, Lure Masters, ähnliches nicht so, ne?
Ja.
Da kannst du also im Prinzip ja relativ anonym erstmal angeln und hinterher eine Platzierung.
Es sei denn, du hast einen Kameramann mit an Bord gehabt, der hinterher durch eine Drittverwertung quasi da nochmal einen Film draus macht für irgendwas. Ne?
Genau, das haben wir ja auch gemacht dann, also bei der Predator-Tour ein paar Jahre hintereinander. Wir sind ja nicht besonders gut, ne? Wir sind ja da auch keine Turnierangler, das ist auch gar nicht unser Job.
Nee,
so, wir haben das aus einem anderen Grund gemacht, einfach, dass unsere Marke da präsent ist, dass wir uns da mal einfach mal sozusagen in diesen Dunstkreis mit reinbringen. Macht sowohl auch Spaß, ne? Aber das hat natürlich den Nachteil, alle sehen, was wir machen und alle sehen ganz genau und gucken auch wirklich ganz genau hin, was wir machen. Was wir ein Jahr machen, können wir nächstes Jahr nicht mehr machen. Das sehen wir ganz klar. Also die Spots, wo wir dann auch was gefangen haben, die sind nächstes Jahr belegt. Ne?
Ja, klar.
Und die werden vorher trainiert, also die sind geschrotet. So.
Ja.
Wenn du das 5 Jahre machst, also da kann sich jeder mal so vor, Herbert hatte mir das immer mal schön vorgerechnet, so eine Challenge zu angeln ist dann so, nimm dein Hausgewässer und streich die 10 besten Spots, die du hast. Die streichst du. Und dann versuchst du noch die Fische zu fangen.
Ja, krass. Okay, stimmt. Ich soll dich von mehreren Leuten fragen, ob du weißt, wo die Hechte sind.
Ja, offensichtlich nicht. Von mehreren.
Entschuldigung.
Der hat gesessen. Ja, was für ein Fiasko. Aber könnt ihr euch drauf freuen, weil wir machen den Film. Wir haben das gefilmt. Dieses extreme Hecht-Fiasko und werden auch den Film bringen. Also da kenne ich auch nichts.
Ich bin gespannt. Ich gucke mir tatsächlich auch diese
die
Recaps von den Dings gerne an von euch.
Ja.
Weil es halt so ungeschönt, ehrlich und nicht werbelastig ist tatsächlich. Also ihr fischt ja auch alles Mögliche da, ne? Oder hast du jetzt dir da Mühe gegeben, nur die Fisch- und Fangköder zu fischen?
Nein, also die habe ich gefischt, klar, aber das liegt ja auch an der Natur der Sache. Ich entwickle die selber und bin davon überzeugt. Natürlich angel ich die dann auch, aber ich hänge genauso im Fox Pro Chat dran oder Herbert hat viel Muras Maus geangelt, da haben wir gar nichts davon. Ne? Also das angeln wir nur so, weil es gut ist. Also wenn es gut ist, angel ich. Ich angel aber grundsätzlich immer alles, was ich denke, was gut ist. Ne?
Richtig
aber
so.
Da habe ich kein Problem damit. Also das bleibt auch so.
Wo ich eigentlich hin wollte mit den Gesichtern der Angelbranche, ne? Ist, wenn jetzt so jemand auffällt, Scheiße baut, sonst irgendwas, gab in den vergangenen Jahren immer wieder irgendwelche Skandelchen und Skandale und es gibt immer irgendwelche komischen Sachen, die mal passieren. Wie reagierst du da oder wie reagiert ihr innerhalb der Redaktion da? Also jetzt mal angenommen... Angenommen, ich bin die Tackle-Firma Angelgeräte Knallfrosch GmbH,
ja,
und ich habe einen Teamangler und der heißt ja Fritz Pümmel.
Ja.
Und Fritz Pümmel hat bei irgendeinem Turnier beim Matchangeln hier irgendwie hier so Dings, Friedfisch, ne?
Ja.
Hegefischen. Hat ja beim Hegefischen sich eine hinten in seinem Auto noch lebend gehälterte 4-Kilo-Brassen
ja, okay,
mitgebracht und hat die hinterher heimlich in seinen Setzcasher geschmissen und das ja kommt raus. So. Aber Angelgeräte Knallfrosch GmbH und Co. KG hat auch ein riesengroßes Anzeigenbudget in einer Fisch und Fang.
Ja, okay.
Oder in einer Raubfisch.
Ja.
Nee, in einer Fisch und Fang natürlich. Geht man dann geschönt daran oder geht man dann da ran mit, Alter, wir müssen dazu was sagen, das war irgendwie voll krass, der hat da gewonnen und hat hat irgendwie 2 Tonnen Futter gekriegt dafür. oder so.
Ja.
Oder,
nee, also erfahrungswert bisher ist ja, dass wir darüber eigentlich, bei uns wird man darüber nicht viel, das hatte ich ja eben schon gesagt, nicht viel lesen. Wir sind ja kein Boulevardjournalismus, ne?
Ja.
Das heißt, Verrisse auch von Personen, das finde ich übrigens auch sehr dramatisch, dass es heute sehr schnell bei der Hand, jemanden öffentlich zu zerreißen.
Cancel Culture nennt man das ja heutzutage.
Und ich finde das furchtbar, weil wenn man der ist, der mit dem Finger auf jemanden zeigt, ist das möglicherweise einfach und lustig. Aber wenn man der ist, auf den gezeigt wird, ist das gar nicht so witzig. Das sind normale Menschen auch. Ja klar, haben die einen Bock geschossen oder irgendwas total Dämliches gemacht. Das kann ja mal passieren.
Ja.
Und werfe der den Stein, der im Glashaus sitzt, so ungefähr. Ja, also muss man mal jeder auf sich gucken. Würden wir nicht machen. Es ist, glaube ich, auch das ist genau wie bei dem Verriss mit dem Angelgerät, bei Personen noch extremer. Was hilft es unserem Leser, der sich für 5-6 Euro eine Angelzeitung kauft, wenn wir da drin über jemanden ablästern? Ja,
ja, ich gut, vielleicht, nicht, was das wenn ihr als sollte Instanz was dazu sagt, wo was wir dann wieder bei dem professionellen Journalismus-Kodex.
Was wir eher machen, ist dann im Prinzip handeln. Das heißt, wenn jemand auffällig ist, weil der da totalen Unsinn betreibt bei gewissen Angelvideos oder bei ich weiß nicht was, ne, dass wir mit dem dann nicht zusammenarbeiten. Also ja, wenn von dem Anfragen kommen mit irgendwas so, das würden wir dann abblocken und sagen, nee, brauchen wir nicht, ne? Weil okay, wissen wir, meistens ist es ja so, heute sozusagen, heute ja sowieso, wenn jemand da total irgendwo einen Bock geschossen hat, ist das ja rum, bevor du bis 3 zählen kannst.
Ja, ne? Ich sag mal so, also
das heißt, wenn also man wir, so wir kriegen so natürlich alles mit, muss man ja echt sagen. Bei uns fließt alles rein, ja.
Genau,
also
genau.
Ich kenne ja echt alles aus der Szene, was es so gibt, aber ich muss auch nicht zu allem meinen Kommentar abgeben, finde ich.
Nö, voll, auf jeden Fall. Also da sind wir eigentlich bei 2 Sachen. Ne? Das ist einmal diese Cancel Culture auch wieder im Internet. Ne? Im Internet kann jeder schreiben, Sachen machen, bla bla. Geht ja auch ganz schnell und wir sind bei dem Thema, dass man ja auch ganz vorsichtig sein muss mit verschiedensten Informationen. Ne? Also ich glaube, wir beide oder viele Leute, die sich in der Angelbranche ein bisschen tiefer bewegen und viele Leute kennen, oder die richtigen Leute kennen, die kennen halt einfach krasse Stories und die gehören einfach auch nicht in eine große Runde. Manche gehören aber eigentlich unbedingt in eine große Runde, aber keiner traut sie sich zu sagen.
Aber da gibt es ja, das finde ich eigentlich den besten Weg, damit umzugehen, mit Humor. Dafür gibt es ja die Sonderkommission Angelclowns.
So, nämlich.
Und die arbeiten das ja dann humoristisch auf. Es ist ja auch in Ordnung.
Ja, tatsächlich. Ne? Also ich glaube, dass das eine Instanz ist, die dem Internet noch gefehlt hat.
Ja.
Und wahrscheinlich echt Leute, also ich hoffe, dass Leute Angst haben davor, irgendwie die Brassen aus ihrem Kofferraum in Setzkärchen reinzupacken, die sie mitgebracht haben jetzt zum Match-Angel-Turnier. Ne? Nee, also finde ich halt gut, ne? Und ich glaube, es ist auch wichtig. Und ich glaube, wie du auch schon sagst, das humoristische Aufarbeiten von solchen Sachen ist vielleicht auch nicht der schlechteste Ansatz. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sich so ein Verlag finanziert. Wir haben uns darüber gesprochen, was so ein Verlag macht und was auch nicht und was ein Burger macht den ganzen Tag. Der geht immer nur angeln.
Ja, ja.
Und da ist dann die Frage, wo will die Fisch und Fang hin in den nächsten Jahren? Oder wo glaubst du, ist die Fisch und Fang in 10 Jahren? Also werdet ihr ein Angelgerätehersteller wie Angelgeräte Knallfrosch GmbH?
Genau.
Oder seht ihr euch, also wollt ihr noch mehr Routen machen, noch mehr Köder Glaubst du, es gibt irgendwann wieder DVDs? Werdet ihr weiter im Bewegtbild expandieren? Werdet ihr einen Podcast machen? Mhm. Ach so, habt ihr schon.
Wir haben schon. Ja, ja. Also das ist ja ganz interessant. Ich kriege ja auch einmal wie jeder normale Arbeitnehmer auch, ich gebe immer so einen Rentenbescheid. Ne?
Ja.
Da steht also drauf, ich kann in Rente gehen am 1.12.2048. Das ist ja echt, wenn man diese Zahl so sieht, ne?
Kannst du noch auf jeden Fall ein paar Filmchen drehen?
Ich muss also noch eine Weile. Und natürlich denkt man dann darüber nach, wo geht das hin? Weil wenn ich noch eine Weile muss, ne, das sind ja echt noch ein paar Jährchen so, kann man sich ja vorstellen, so wie es heute ist, wie mein Job jetzt aussieht, wird er wahrscheinlich nicht 20 Jahre bleiben.
Nee.
Wenn man sich anschaut, wie die Fischumfang vor 20 Jahren war und wie sie heute ist, das ist schon auch ein großer Unterschied.
Voll.
Und jetzt gerade entwickelt sich ja alles sehr schnell. Gerade die Internetgeschichte ist ja extrem schnell unterwegs und natürlich wissen wir das und gucken da auch drauf. Also wer meint, dass wir nur ein Heft machen und sonst irgendwie die Augen zuhalten? Also gar nicht. Ich kenne also alles, was da passiert, oder wir wissen das, wir gucken uns auch alles an. Es ist halt nur nicht so, dass wir auch alles uneingeschränkt machen können, was wir wollten oder was gut wäre. Ich sag mal als Beispiel, gibt es ja heute Leute, die einen YouTube-Channel eröffnen, das sehr erfolgreich machen und da 2-3 Videos pro Woche hochladen und total boosten und das mit ihrem Facebook, Instagram und ähnlichen Kanälen verquicken und da extreme Reichweiten erzielen, ne? Mhm. Und das auch gut machen, das will ich überhaupt nicht sagen. Das ist also, die machen das also schlau und auch insgesamt gut. Aber das ist nicht das Feld der Fisch und Fang. Also wer glaubt, dass wir jetzt von heute auf morgen all unseren Content auf Gratisportalen bereitstellen können und den gleichen Mitarbeiterstamm behalten, das kann ja nicht gehen. Das muss man immer rechnen. Also das ist einfach utopisch, ne?
Ja.
Weil wir, wie gesagt, ja am meisten profitieren wir ja von den Menschen, die ja für unseren Inhalt Geld bezahlen.
Ja.
Also wirklich die Kunden, die unsere Hefte kaufen oder eben auch unseren Paraiko-Channel bezahlen, also im Prinzip für unsere Filme bezahlen, die ja auch von Leuten gemacht werden, die das voll beruflich den ganzen Tag machen. Das sind ja viele auch.
Ja, klar.
Und das heißt, wir können ja auch nicht gleichzeitig alles frei zur Verfügung stellen. Was würden die dazu sagen, die uns bezahlen? So, ne? Das kannst du ja... Parallel ja, können wir da. Nö, also haben wir so sozusagen da einen Weg vor uns, der, wo wir natürlich auch gucken müssen, wie sich alles entwickelt. Aber auf jeden Fall müssen wir in die Zukunft schauen, welche Medien, welche Portale werden viel genutzt, weil das für uns auch wichtig ist. Wo treiben sich Leute rum? Wo wollen die ihre Informationen gewinnen? Und wo können wir uns da platzieren? Ne?
Ja, natürlich. Also das ist auch das, was ich vorhin mal zu dir gesagt habe. Ich könnte den Podcast auch jeden Monat machen, aber dann wäre er halt nicht mehr geil.
Genau.
Ne? Und ich müsste Werbung machen, vielleicht für auch irgendwas, was ich nicht cool fänden würde oder sonst irgendwas. Und da muss ich auch mal tatsächlich alle Angel-YouTuber, die es professionell und gut machen, in Schutz nehmen. Viele Leute regen sich ja dann da über ungeschicktes Product Placement auf oder über ungeschickte Werbekooperationen, die vielleicht sogar nicht mal unbedingt was mit Angeln zu tun haben oder nur im entferntesten Sinne. Man muss aber auch sehen, ey, die Leute leben davon, die müssen überall hinfahren, die müssen Reisen finanzieren, die müssen ihren Lebensunterhalt finanzieren, also die es ernsthaft machen, ne? Und dann hast du da draußen diese wir wollen alles umsonst Mentalität noch, dass die Leute nicht dafür bezahlen. Ich meine, das funktioniert halt einfach sonst nicht, ne? Also
nein,
das ist genau die Geschichte. Ich habe es im letzten Podcast schon mal gesagt, dass wir ja auch Ausgaben für diesen Podcast haben und das bewegt sich natürlich auf kleinem Niveau, aber es war halt, sind jetzt die ersten Leute, die bei Patreon Geld dafür spenden, dass wir diesen Podcast machen können. So, ne? Die kriegen dadurch auch ein paar Benefits. Den schicken wir einmal im Monat Pümmelbilder von Sören und mir. Und
dafür nehmt ihr so viel ein.
Dass die kriegen dann, okay, das cool. Ist so wie OnlyFans funktioniert.
Okay,
das
okay.
Nee, aber mal im Ernst, ne? Wir bieten dann dazu noch andere Sachen an und so und freuen uns halt riesig darüber, dass halt Leute gibt, die bereit dafür sind, für unser Schaffen oder für mein Schaffen in diesem Podcast Geld zu bezahlen. Dadurch habe ich dann aber auch wieder die Möglichkeit, einfach irgendwas zu machen. Das ist auf einem viel geringeren Niveau als ein YouTuber, von dem man gewöhnt ist oder gewohnt ist, dass der jede Woche ein, zwei Videos droppt und die am besten auch noch gut sind und der auch noch fängt. Also ich meine, unter was für einem Druck stehst du?
Ja.
Wir sind heute beide den ganzen Tag mit GoPros um den Bauch und mit einer Kamera kilometerweit gerannt und standen unter dem Druck, ey, wir wollten eigentlich noch einen Fisch fangen. So.
Genau.
Normalerweise will man den Fisch dann ja in dem Fall auch für die Kamera fangen. Und für die Fotostrecke, für den Artikel zum Podcast und für den Film, den du jetzt noch machst davon. Und natürlich stehst du da unter Druck, ne? Und wenn du dann auch noch drauf zahlst oder nichts davon hast, also das ist ein System, das funktioniert einfach stumpf nicht, ne? Und genau das willst du ja sagen, ne? Also ihr könnt nicht alles für alle und zwar umsonst machen. Das ist eine schöne Utopie, aber es funktioniert halt nicht. Und
naja, guck mal, so wie der Podcast hier, du kannst ja jetzt rechnen, dass wir hier irgendwie eine Unterkunft haben und vielleicht sind wir im Auto hier beide hergefahren, da fallen dann Kosten an. Was wir noch gar nicht gerechnet haben, es ist Samstagabend, 21 Uhr. Ich glaube, jeder normale Arbeitnehmer, der sitzt jetzt zu Hause bei der Family und guckt Fernsehen, ja, oder macht irgendwas Schönes mit der Frau oder mit den Kindern. Wir sitzen hier und machen das. Es ist Arbeiten eigentlich, ne?
Eigentlich ist Arbeit. Es macht dafür, halt auch mega Bock. Ne?
Klar, aber
wir haben eine gute Zeit.
Mich bezahlt hier keiner und meine Frau muss zurückstecken oder meine Tochter, deine genauso, ne?
Ja,
das
voll,
ist okay. Also, das will ich ja gar nicht damit sagen, alles, aber. Ich glaube, bei unserem Job ist auch extrem viel Eigenengagement und Herzblut dabei, ne? Dass man das auch außerhalb der normalen Arbeitszeit alles macht. Also
mega, ich mache es ja auch mega gerne, ne? Also
genau.
Gar keine Frage. Es ist zero lukrativ.
Richtig.
Auf der anderen Seite hatte ich jetzt die Möglichkeit, mit dir auf Fuffi-Barsche angeln zu gehen,
ja.
Potenziell. Ne? Da kommt man natürlich auch nicht so mal eben hin. Das ist für mich eine Riesenbereicherung und eine mega tolle Sache. Ich habe durch den Podcast auch tolle Dinge erleben dürfen schon. Oder ich meine, Leute, ich war bei Horst Hennings zu Hause. Ne?
Also ja.
Da hätte ich im Notfall auch Geld für bezahlt, Alter.
Ja.
Und das sehen halt viele nicht, ne? Und deswegen will ich da mal auch die Influencer, auf denen auch gerne rumgehackt wird, auch mal in Schutz nehmen.
Ja.
Es gibt da halt welche, die machen das geschickt, es gibt welche, die machen es halt weniger geschickt und es gibt welche, die machen es halt einfach fremdschämenmäßig peinlich.
Ja.
Und es gibt eine Entwicklung, über die ich noch ganz kurz mit dir sprechen möchte, die ich auch ein bisschen seltsam finde. Auf Instagram, das ist natürlich ein Medium, an dem Fisch und Fang nicht vorbeikommt.
Ja.
Ne, definitiv. Ich hole jetzt mal mein Handy. Wo ist das? Weiß nicht, ich habe es nicht mal auf lautlos gemacht, während wir einen Podcast aufnehmen. Ist auch kacke. Aber wie viele Follower habt ihr da? Weißt du
was? Fisch und Fang hat so etwas über 20.000.
Okay, was ja schon stabil ist.
Ja.
Definitiv gut. Aber wenn man sich jetzt irgendwelche Influencer anguckt oder Instagram-Angler, nenne ich die mal, die auch Soko-Angel-Clowns zum Glück sehr im Blick hat, oftmals, sind das ja durchaus reichweitenstarke Leute und jeder von den Leuten spielt, Instagram ist ja nur eine Scheinwelt, ne? Also du siehst ja nur das Geile, sind ja wenig Leute. Ich wollte das eigentlich immer mal machen. Ich habe mal überlegt, ob ich meinen Alltag mal filme.
Ja, das will ja keiner
Leute
sehen. Das ist die gleiche Idee wie Livestreaming beim Angeln. Diese Idee hat, ich glaube, als erster Isaias zu uns mal getragen. So, geil, das müssen wir machen wie in den USA. Da haben wir auch echt lange überlegt und gesagt, Alter, weißt du was? Das guckt sich doch keiner an, ja? Was ist denn schlimmer für den Laien als Angeln gehen, ist zugucken beim Angeln. Aber zugucken beim Nixfangen im Fernseher, furchtbar, ne? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Livestreaming, wie ich da angeln gehe, also da klickt jeder mal kurz rein, aber dann klickt man auch ganz schnell mal wieder raus. Ne? Weil guck dir mal heute einen Livestream von unserem Angeltag an.
Mhm.
Weißt du, wenn du einen Film machst von den dümmsten Sprüchen, die wir heute gerissen haben, der wäre ja durchaus interessant.
Ja, aber ich glaube.
Aber wenn du auf so einen Scheißspruch mal 3 Stunden warten musst, das kannst du auch vergessen. Ne?
Also ich glaube, wenn ich jetzt ein reichweitenstarker Kopf in der Angelszene wäre, plus mit dir, plus der Ansage, wir fangen 50er Barsche, das hätte funktioniert.
Ja, wenn wir auch einen fangen.
Wir werden bei Dicht am Fisch noch Angel-Livestreams machen. Wir haben einen Twitch-Account jetzt für junge Leute auch. Die sind da drin.
Ja, wobei das Angelcamp, was ja dann so diese Knossi, Yoshinato und so Zeugs,
pur,
ist,
ne?
ist Entertainment viel. Aber es wurde viel geschaut auf jeden Fall.
Ja, klar, aber da überschneiden sich dann auch die Zielgruppen. Ne?
Aber das ist ja auch
Angler,
sehr... Also
Angelleute und es sind vor allem einfach die die Streamer und Leute, die dann da die Massen ziehen. Ne?
Also da muss man sich nichts vormachen. Ein Angel-Livestream, ich glaube auch so, wie du das vorstellst, das wäre im Prinzip auch ein redaktioneller Beitrag, ja, den man lenkt, den man so ein bisschen wie ZDF-Fernsehgarten, der ist dann zwar vielleicht live, aber du hast ein Programm, das du abspulst, wo du gewisse Dinge zu gewissen Zeiten tust. Ja,
ja klar,
also nicht, wie man sich das vorstellt, ein Angel-Livestream, wo ich einfach mal 10 Stunden angeln gehe, einer hält die Kamera drauf und wir gucken mal, was passiert. Das ist auf jeden Fall ein Flop. Also das kann
ich glaube, es gibt genug verlorene Seelen da draußen, die auch 10 Stunden zu gucken würden, aber es wäre vielleicht nur zwei Hände.
Ich weiß, Florian Ofer hat mir das gesagt, der macht das manchmal bei Best-Turnieren, abends, wenn er nicht schlafen kann, dann macht er die Best-Turniere an, Livestream,
siehste?
Weil da nichts passiert und dann kann man dabei schlafen.
Aber er ist ja keine verlorene Seele.
Nee, überhaupt nicht. Aber nur mal so. Also dafür wäre es vielleicht ganz gut. So.
Also ich glaube, es funktioniert. Aber wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Internet-Dullis, Instagram-Angler. Ach so,
ja.
Wie gefährlich hältst du das? Oder wie wollt ihr euch da dran beteiligen? Oder du hast jetzt ja auch einen Instagram-Account. Du bist ja auch
seit 2 Monaten.
In neuen Medien.
Ja, drin, genau. Wenn man meinen Namen, also ganz normal Vor- und Nachname bei Instagram sucht, dann wird man mich finden, ja?
Ja.
Dein Name ist ja eh... Geil, also Internet 8000 ist ja der stärkste so Name, den ich da gesehen habe. Super.
Ja. Und das, ja.
Hat mir so einen kleinen Lacher abgerungen. Fand ich gut.
Dann ich fand deinen Namen auch witzig.
Ja, nee, also ich war unkreativ, muss ich sagen.
Nee,
ja.
Aber mal im Ernst, für wie gefährlich hältst du das, ne? Weil Instagram oder soziale Medien, TikTok und Pipapo treiben junge Mädchen in die Anorexie oder was weiß ich was.
Ach so, okay.
Und es geht darum, dass man ja ein verzerrtes Bild von der Wirklichkeit hat. Ne? Und ich
das
glaube einfach, dass ganz, ganz viele 13-, 14-, 15-jährige Jungs und Mädchen ein Bild davon kriegen, wie es ist zu angeln über soziale Medien wie Instagram und es ganz schwer zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden ist. Also es gilt ja jetzt nicht nur fürs Angeln, aber wir sprechen jetzt über das Angeln. Und es gibt halt genug Leute, die posten halt einen dicken Bumser nach dem nächsten und Fische werden vorgehalten und es werden interessante Stories gemacht und dann siehst du, der ist wieder da im Urlaub und der ist hier und da und davon ist ja auch ganz viel Fake. Also es wird ja ganz viel gepostet, was irgendwie schon voll alt ist oder sonst irgendwas. Ne? Also wenn jetzt ein Profi-Angler irgendwie 3-4 Meter Hechte jeden Tag einpostet, sind die oftmals auch von vor 4 Wochen oder von einem sehr lukrativen Angeltag und so weiter. Und man kriegt aber den Eindruck davon, die Leute sind halt, die fangen jeden Tag geile Fische und sonst irgendwas.
Ja, also dessen muss man sich absolut bewusst sein, aber das will natürlich keiner so darstellen, weil das ist wie bei Film. Ja, das ist alles so ein bisschen, also nicht alles, aber Film ist ja ein Extrembeispiel, wo dann ja so ganz gescriptet ist mit Schauspielern und so weiter, ne, das ist ja klar. Aber Instagram auch, genau wie Facebook und ähnliches, also wer da meint, dass es Leute gibt, die jeden Tag einen Meterhecht oder 50er Barsch fangen, das kann man sich abschminken, das kann keiner. Punkt, Ende aus, ne? Das kann keiner. Und wenn man da, also was tatsächlich, das hast du eben schon gesagt, häufig passiert, um da mal die Luft auch rauszunehmen für alle, die vielleicht nicht so gut fangen und sich da deshalb schlecht fühlen. Es ist Fakt so, wer sehr viel, sehr gute Fänge postet, der hat A, ein Top-Wasser an der Hand, wo der also ganz einfach die Fische fangen kann. Darf ich ehrlich sein? Manchmal vielleicht auch nicht immer im legalen Bereich. Das sieht man auf Fotos aber nicht. Und ja, muss man einfach mal erkennen, einige davon. Ja, also das ohne wen anzuprangern. Aber ist, weiß ich, ne? Da wird der Hafen, wo man eigentlich nicht darf, dann doch gerne mal morgens früh aufgesucht, bevor der Hafenmeister kommt. Die Leute, da haben die hier alle ihre Tricks. Ne? Und wenn man 6 große Barsche in Folge da gefangen hat, dann hat man für 6 Tage Instagram-Stories. Ne? So machen das auch viele. Also ist nun mal so. Und davon nochmal doppelt verwertet, dann hast du für 12, ne? Ist der Sponsor auch zufrieden, so ungefähr. Und dann wird nochmal so ein Repost nach einem Jahr gemacht und so weiter, ne? Dann haben die Material ohne Ende. Und für den Normalo, der das alles irgendwie nicht so richtig blickt, der denkt so, Alter, was ist er denn für ein Held, dass er da nur Riesenfische zeigt? Ja, aber es sind auf jeden Fall gute Angler, ne? Aber man kann die Sache definitiv deutlich aufbauschen. Ne?
Ja, genau. Es ist halt total. Sehr, sehr... es ist halt nicht echt, ne? Es ist halt nicht live, es ist auch nicht unbedingt dann sehr authentisch, aber es fällt ja schwer, wenn man so durch die Stories skippt, ne? Da zu unterscheiden, was passiert eigentlich jetzt wirklich gerade oder was ist von wann und so. Und da glaube ich, es ist halt einfach auch krass, dass du ganz viel Druck den Leuten auferlegst, ja, dass sie auch so sein. Also ich meine, früher wollten dann die Kiddies sein wie irgendwie der und der Fußballer oder wollen alle Schumi werden, wenn sie mit einem Bobbycar irgendwo rumgefahren oder mit einem Catcar und so.
Ja.
Und heute wollen die alle sein wie Profi-Angler X oder Y oder YouTuber X oder Y und glauben auch, dass das alles normal ist, was da so passiert. Das ist halt nicht. Ne? Ich bin ja froh mittlerweile, auch wenn ich nicht drauf stehe, dass es einige YouTuber gibt, die auch mal die Realität abbilden und sagen, Alter, war ein toller Angeltag, aber wir haben halt nichts gefangen. Oder wir haben halt den ganzen Tag nur irgendwelche Pimmelbarsche gefangen.
Normal, ne?
Ja, so, klar, passiert das und das finde ich auch gut, aber es gibt auch genug von denen, die das auch offen äußern und sagen, ne? Aber ein Großteil der Leute macht dann trotzdem wieder mit in dem Game, so, ne? Und ich habe mir halt vorgenommen, bei Instagram zum Beispiel nur Fische zu posten, die ich selber irgendwie geil finde, weil es irgendwie tolle Fische sind, große Fische natürlich, ne? Oder eine besondere Story dahinter steckt, die ich erlebt habe oder das Foto besonders gut geworden ist. Ne?
Ja.
Ich poste halt nicht jeden Fisch bei Instagram und ich glaube, dass sich viele junge Leute dazu genötigt fühlen, gerade von den jungen Anglern, jeden fucking Fisch zu posten, bloß um Reichweite zu erzielen, weil sie den großen Traum hegen, irgendwann mal ein Trikot zu kriegen.
Oder sogar noch schlimmer, nur noch angeln gehen, um eine Story zu machen oder einen Post rauszuhauen. Das finde ich auch sehr verwerflich. Da kann ich nur von abraten. Das Angeln sollte man immer betreiben des Angelns Willens und nicht, weil man meint, dann habe ich heute Abend wieder was zum Posten. Das ist der ganz, ganz falsche Ansatz, mit dem man sich unter einen völlig falschen Aspekt diesem Angeln widmet. Das darf man auf keinen Fall machen. Also das ist ja schon, ich weiß es ja durch meinen Beruf, wir gehen dann ja angeln, weil wir ein Ergebnis brauchen, also sprich ein Film, der muss fertig sein am Ende des Tages oder nach zwei Tagen. Das heißt, ein Druck entsteht, ganz klar. Angeln vor der Kamera ist immer mit etwas mehr Druck, als wenn ich privat angeln gehe. Ne? Je häufiger man das macht, desto besser wird es zwar, also man wird da ein bisschen relaxter, aber trotzdem ist dieser Druck ja da. Nur, ich sehe das halt auch professionell, ich werde dafür auch bezahlt, das ist mein Job. Und dann darf dieser Druck auch entstehen. Ich kriege ja auch Geld dafür.
Ja,
aber
voll.
Wenn jemand also irgendwie 15 ist und hat dann vielleicht ein Handy und hat aber geht eigentlich zur Schule so, da muss man auch mal überlegen, was ist hier gerade wichtig. Ne? Wichtig ist, dass ich jetzt hier meine Schule mache, dass ich mein ganzes Leben irgendwie vernünftig auf die Reihe bekomme und nicht heute noch, weil obwohl ich gar keine Zeit habe, ich brauche aber noch irgendwie so ein Barschfoto, das ich hochlade. Leute, das ist alles nicht wichtig. Ne?
Ja, aber also, ich kenne das tatsächlich von mir. Jetzt lasse ich mal die Hose runter, dass ich auch das schon 2-3 Mal gemerkt habe, so Alter, du hast schon lange nichts mehr über Instagram gepostet und so, brauchst auch ein bisschen Internet-Credibility, wenn man Internet 8000 heißt und so, ne? Nee, aber mal im Ernst. Und dann habe ich auch gedacht so, ey, boah, ja, ich nehme jetzt heute mal die gute Spiegelreflex mit, so damit ich vielleicht ein geiles Foto mal wieder kriege, was ich posten kann. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Mann, das ist mega kacke, das zu machen. Und dann bin ich angeln gefahren, alleine mit meinem Boot, habe alleine getrailert und habe keine Kamera mitgenommen. Und habe 3 richtig geile Fische gefangen in 1,5 Stunden und hatte eine mega geile Zeit, konnte die Fische gar nicht fotografieren, weil ich keine Kamera mit hatte und ich keine Selbstauslöser-Handy-Fotos im Internet posten möchte, weil ich es einfach irgendwie kacke finde. Und habe die Fische ganz schnell released. Ich habe die nicht mal gemessen. Doch einen habe ich gemessen, weil ich dachte, das könnte ein neuer PB sein. Und hab die Fische dann wieder released und bin wieder zurückgefahren, hab das Boot wieder getrailert, bin nach Hause gefahren und hab zu meiner Familie gesagt, so, ey, das war gerade, ich war einfach nur ein paar Stunden weg und es war so geil, es hat so Spaß gemacht. Und ich war einfach nur so draußen und einfach nur so wieder so angeln, ne? Und ohne die ganze Zeit zu fachsimpeln, ohne aufs Handy zu gucken, ohne ein Foto zu machen.
Ja, Klappe halten,
so.
Angeln, mach ich auch gerne. Ja,
mega
ja.
Geil, Mann. Und das war einfach, da habe ich dann wieder gemerkt, so, ey, warum ich eigentlich angeln gehe, ne? Und dann war genau. Auch ganz schnell so dieser Druck, boah, ich muss eigentlich wieder einen Podcast aufnehmen, boah, ich muss eigentlich wieder meinen Artikel auf dichtamfisch.de schreiben,
ja,
boah, cool. Ich muss eigentlich ein Foto bei Instagram posten, so, boah, ich würde gerne mal wieder irgendwie dem und dem zeigen, ich habe einen Fisch gefangen oder sonst irgendwas, ne? Oder einen geilen Fisch gefangen. der war dann einfach verpufft, weil ich nochmal gemerkt habe, warum ich eigentlich angeln gehe und wie geil das eigentlich ist, ne? Und deswegen gehe ich auch gerne alleine angeln,
manchmal. Also ich kann da auch einen kleinen Trick empfehlen, also zwei. Einer ist tatsächlich mal das Handy wegzulegen, ist banal, aber das können ja die meisten gar nicht mehr. Ich finde auch, das gehört manchmal dann, also ich mache das persönlich auch, dass das dann so abends 17, 18 Uhr oder so, ich lege das weg, ja. Und auch, ich schalte das Internet auch aus auf dem Handy.
Habe ich schon mal gemerkt, weil der feine Herr mir dann abends nicht mehr antwortet.
Nee, das ist Absicht, das liegt weg, weil ich das auch störend finde, weil wenn ich dann irgendwie mit meiner Frau irgendwas mache, ne? Oder wenn man auch nur fernguckt oder so, und einer nimmt immer das Handy und zockt da drauf rum. Es ist also eine Unart, ich finde das wirklich furchtbar. Ne?
Ja, aber
ich will es auch meiner Tochter nicht vorleben. Ich finde das furchtbar. Also das soll sie auch nicht, dass ich da immer abgelenkt bin von sowas. Das ist blöd. Deswegen lege ich das abends dann weg, und da die meisten meiner Freunde Angeldullis sind, kommen die nur mir noch um 23 Uhr mit irgendwelchen Barschfotos so, die machen mich nur noch fuchsig oben drauf. Das kommt ja noch dazu.
Ja, ne? Stimmt, aber man gerät dann auch unter Druck. Ne? Meine Frau sagt da manchmal zu mir, hey, warum, wenn ihr so Sprachmitteilungen mithört, ne, warum macht ihr das? Warum stachelt ihr euch gegenseitig noch an? Und ich sage dann immer so, Mann, ich freue mich aber voll für den, weil der und der so einen geilen Bumser gefangen hat oder so. Und dann sagt sie nur, nee, nein, das setzt dich nur unter Druck. Jetzt bist du sauer, weil du die nächsten 3 Tage auf die Kinder aufpassen musst und nicht angeln gehen kannst.
Ja, so, ne? Genau.
Und da hat sie völlig recht mit.
Absolut, absolut. Man ist immer unzufrieden als Mensch. Ja? Andere mehr haben als man selbst, ist man da immer unzufrieden. Das ist ganz normale psychisches Beweggrund irgendwie. Ich weiß auch nicht, das treibt einen ja wahrscheinlich auch an. So, ne? Aber dann kann ich noch was empfehlen bei diesen Medien. Wenn man einen guten Angeltag hatte und man hat auch diese Fotos gemacht von großen Fischen oder was auch immer, mal als Test, ja, es spielt ja keine Rolle, es weiß ja erstmal keiner, dass man angeln war und hat einen großen Fisch gefangen, also wegen 1,20 Meter Hecht gefangen oder so. Lass das Foto stecken und lass das mal 3 Tage stecken. Da wirst du merken, dass dein Drang, dieses Bild zu posten und deinen Freunden zu erzählen, das flacht mit jedem Tag ab. Nach einer Woche willst du das gar nicht mehr rumschicken und zeigen. Das ist an dem Tag, wo du den gefangen hast, brennt das. Das brennt unter den Nägeln. Eigentlich hast du ihn gerade irgendwie gefangen und fotografiert und das Foto. Am liebsten machst du die WhatsApp-Gruppe auf, deine Kumpels und rein da. Ja,
ja, voll, auf jeden Fall.
Kneif dir das mal.
Ich werde es ausprobieren.
Und kneif dir das mal 3, 4, 5 Tage. Nach 5 Tagen, das ist weg.
Ja,
das also, Bedürfnis ist weg. Und das ist irgendwie interessant, weil dann haben ja auch immer diese Leute und mit ihren Spots und oh, und das soll, einerseits will man die Anerkennung, andererseits will man aber gar nicht, dass Leute hinter einem herlaufen und einem dann alles da kaputt angeln. Ja, das will man auch nicht.
Voll.
Und irgendwie findet da keiner so einen Weg dazwischen, so ganz komisch, ne? Aber der Weg ist, lass mal 3, 4 Tage stecken und dann wirst du sehen, irgendwie ist dieses Bedürfnis, jetzt damit zu prahlen, gar nicht mehr da auf einmal.
Ja, also es gibt tatsächlich auch. Es ist, finde ich, mega, also mega geile Idee, werde ich definitiv machen. Also wenn wir morgen den Fuffi noch fangen, morgen früh, dann...
Lass stecken das.
Alter, den kann ich nicht stecken lassen.
Soll ich den stecken lassen? Siehst du, guck mal, da geht's ja jetzt schon, du hast ihn noch nicht mal gefangen.
Soll ich den stecken lassen, bis wir den Artikel veröffentlichen?
Ja.
Da zeige ich das Foto erst.
Ja.
Okay, Deal, ich gebe dir dann eine Faust drauf. Wenn der Fuffi morgen kommt, dann gibt's das Foto erst. Oh, darf ich es auch nicht meinen Kumpeln schicken?
Gar nicht.
Darf ich den auf meinem Handy zeigen?
Ich habe, also bei mir persönlich, ich mache das so, ich sage das meiner Frau so, aber das liegt daran, dass wir sind da ehrlich und wir erzählen uns dann alles so, immer grundsätzlich, ne, sie interessiert das auch persönlich, aber das war's. Das war's. Es gibt Dinge, die wissen keiner von meinen Freunden oder Bekannten weiß Dinge nicht, ja, also die habe ich erlebt, die sind passiert, ich habe da auch sogar Fotos davon und das weiß aber keiner.
Ja.
Die sage ich nicht. Und die sind dann genau so, das war auch so ein Experiment irgendwann mal, aber die sind verblasst, ja. Weil also dieses, ich muss es jetzt nach außen tragen, gibt's nicht mehr. Gibt viele Dinge, die ich mache, die keiner weiß, ne? Die ich gefangen habe oder wo ich angeln gehe, das weiß gar keiner, weil ich das nicht sage. Oder dann auch dann keine Filme da mache oder die Fotos sind nicht zu sehen oder irgendwas, ne?
Dann hätten wir jetzt gerade eine geile Überleitung, die nutze ich. Also Burger, mega gute Tipps, das ist ja richtig super, geile, ne? Küchenpsychologie.
Ja.
Wir sitzen ja auch am Küchentisch. Nee, finde ich mega, also voll geil. Und wir machen den Deal. Wenn der Fuffi kommt, wird er erst mit der Veröffentlichung des Podcasts online gehen.
Okay, gut, ja.
Und ich
muss aber leider zugeben, also den kannst du immer fangen, den können wir morgen fangen, aber wir haben, glaube ich, gerade jetzt nicht so die Chance, ist nicht 100%.
Wir machen es auch, wenn er 45 plus ist.
Ja, genau. Okay.
Okay?
Okay.
Geil. Überleitung, ne?
Ja.
Wir haben ja gerade gesprochen über neue Medien und klassischer Journalismus oder eingestaubte Medien. Nee, gar nicht eingestaubt, überhaupt nicht. Ich finde ja Print immer noch cool. Kommen wir mal wieder zum Angeln ganz kurz noch.
Ja.
Du bist ja auch Angler, wie wir wissen.
Ja.
Erzähl mir doch mal von so einer geilen Story. Du musst jetzt nicht deine geheimen Sachen, die du mit deiner Frau machst, die deine Frau nur weiß, erzählen. Ich werde einfach so Gerüchte streuen, wie du bist eigentlich Welsangler und zersägst die Fische und verbuddelst die, weil die dir deine Zander wegfressen.
Ich gehe tatsächlich gerne Welsangeln, ja, auch. Also auch, ja.
Richtig schön mit Steinen, Wasser rein, abspannen und nur dann kommt die Regenbogenforelle daran und dann erstmal drei Tage.
Der Geheimtipp ist wohl Saiblinge, jetzt habe ich es gesagt, ne? Saiblinge ist der Geheimtipp für Welsangler.
Okay.
Ja, die bewegen sich offensichtlich anders. Die sechs Routen auslegst, eine mit Saibling, die ist halt erstes krumm, hundertprozentig.
Geil.
Nee, also, aber es ist mir egal, weil ich werde nie einen dranhängen, kann ich dir so sagen, wie es ist. Ja, ist nicht so mein Ding.
Hast du mir denn vorhin noch erzählt, wie dumm Saiblinge sind?
Saiblinge?
Nee. Ach, Eschen, ne?
Eschen
sind dumme Fische.
Ja, die.
Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht der Falsche oder so.
Sind leider sehr selten, deswegen manchmal schwer zu fangen, aber wo sie häufig vorkommen, so, wer mit Nymphenangeln noch keinen Kontakt hatte und muss mal da einen Fisch fangen, der fährt nach Finnland Eschen angeln, dann da wird man schon was kriegen, so.
Erzähl doch mal von einer der geilsten oder vielleicht, hast du eine Angelstory, Angler sind ja auch immer Sammelköppe, von der du sagen würdest, so, das ist eine der geilsten Sachen, die ich erlebt habe beim Angeln?
Echt? Nee,
eigentlich. Also die du erzählen willst?
Ja, also ja, erzähle ich Sachen, aber eigentlich so die geilste, es passiert ja bei uns so total viel laufend, dass Dinge, die länger her sind, dann auch irgendwann so ein bisschen verblassen, aber weil ich die dann auch häufig erzähle, nicht mehr so ganz witzig sind, ne? Also
ja, für dich mal, sind sie nicht mehr witzig.
Ja,
ne?
Ja, weil man die vielleicht so, so oft erzählt hat irgendwie schon, ne? Das ist dann so, aber also es gibt so Skurrilitäten, sag ich mal.
So,
Skurrilitäten. Da muss
brauchst
ich aber,
du dafür ein Bier, um warm zu werden?
Nee, Burger, bitte nicht. Dann, wenn du schon sagst, dann versteht man mich wahrscheinlich noch schlechter.
Dicht am Fisch ist ja der Name des Programms. Ich trinke jetzt Bier.
Also ich erzähle jetzt nochmal die, du hast das ja gehört, ne? Die Story, heute habe ich dir die schon mal kurz wiedergegeben. Ich greife davor, aber das macht nichts. Wir haben eine Redaktionschallenge gemacht, die heißt die Wilde 13. 13 Fischarten fangen in der Umgebung von Koblenz in 3 Tagen. So, und dann Sebastian Endres und ich als ausgewiesene Allround-Experten mussten uns natürlich da lacht er schon, haben uns auch im Karpfen- und Aalangeln dann gütlich getan. Folgende Situation am Laacher See, wir Boot verankert, jeder eine Karpfenroute draußen in so einem Krautloch. Das macht man so nicht, ich weiß, hinterher, also einfach so eine Festbleimontage in so ein Fraßloch reinzuschmeißen, wo links und rechts das Kraut 5 Meter hoch wächst, das war auch keine gute Idee, aber wir wissen es. Aber wir sind einfach schlechte Karpfenangler, auch muss man mal sagen, eigentlich gar keine. Und Aalruten draußen, Knicklicht,
geil.
Hose übers Boot gehängt, meine Zanderkönig-Wobbler-Route als Aalangel umfunktioniert, mit einer Knicklichtpose so rübergehängt. Und wie es dann so ist, man wird dann irgendwann nachts geweckt, weil die Aalangel über Bordwand poltert. Aalrute ist also drin, Knicklicht ist weg, unten im Kraut verschwunden. Ich so, oh, Kamera an, ich habe einen Aal, so Aal rausgekurbelt aus dem Kraut, ein Knäuel das Ganze. War also so Tennisball, großes Knäuel, Aalkram am Vorfach, wo ich schon dachte so, oh, Alter, oh nee, ne? Gleichzeitig die Karpfenrute geht los. Ich lasse den Aal also fallen, nehme die Karpfenrute in die Hand, der Karpfen ins Kraut sofort abgerissen. Ja? Das dauerte irgendwie 5 Sekunden, da war nichts zu machen. Ich den Aal wieder hochgenommen, hing im Ankerseil, wickelte sich da 3-mal rum, war ab. So, 2:30 nachts, ich hatte nichts, ja. Keine Karpfenmontage mehr, all weg, so gar nichts einfach, ne. Und das haben wir haben das alles auf Film. Und die ganze Nacht, die ging dann so weiter. Also, das war ein einziges Chaos. Müsst ihr sehen, witzig, hoch 1000, diese ganze Geschichte, weil, also das Karpfenfiasko, das war dramatisch am Ende, ja. Sebastian hat angekündigt, er hat es aber dann nicht gehalten, ey, wenn wir noch so einen Karpfen dran kriegen in diesem Kraut. Und wenn ich runtertauche und ihn in den Schwitzkasten nehme, ich krieg den da raus, ja. Und es gab den Moment, wo ich ihm das angeboten hat und dann hat er gekniffen. Das war morgens um 5:30 der Karpfen unten im Kraut. Ich so, wie war es mit dem Schwitzkasten? Du wolltest da runter, oder? Wolltest du nochmal machen? So, ah, nee, irgendwie. Ja, also müsst ihr sehen, ist witzig, kommt dann nächstes Jahr noch. Wir haben erst die goldene Ananas. Natürlich abgefilmt, ist auch ganz cool, aber die Wilde 13 war wirklich wild. Also
ja, ich habe eben schon noch mehr Hintergrundinfos dazu bekommen und auch schon erstes Material gesehen. Ist wirklich geil, also ich freue mich da tatsächlich auch drauf. Aber ich glaube, das, was wenn man die Gesamtstory eurer Angelei da betrachtet, ist das auf jeden Fall richtig geile Story. Also das ist wirklich...
Das wird witzig.
Ich glaube, es wird wirklich witzig und unterhaltsam. Gibt es irgendwas, wo du als Angler sagen würdest, da hast du richtig reingekackt? Das war richtig scheiße.
Ja, ich hätte erst vor einer Woche die Predator-Tour voll verkackt, muss man echt sagen. Ja, war total scheiße. Also richtig schlecht, muss man echt sagen. 3 Tage am Hollandsdieb Haringfleet und dieses Jahr war die Meerwede auch dabei. Zeit, um wer das nicht kennt, 9 Fische zu fangen, 3 Hechte, 3 Zander, 3 Barsche. Wir haben keinen einzigen Hecht gefangen. Herbert, Ziereißer und ich zu zweit 3 Tage angeln und wir haben 3 Tage nur auf Hechte geangelt, haben das andere nebenbei gefangen. Zander war null Problem. Du hast immer das Gefühl, Zander gibt's hier irgendwie noch und nöcher und fangen keinen Hecht. Unglaublich. Hast du den Fisch- und Fang-Podcast gehört darüber schon?
Ich glaube nicht. Ja, teilweise, ne? Ich glaube,
im Nachhinein tatsächlich, der Schamane war schuld, ja. Also was heißt schuld? Er hat das beeinflusst, die Nummer. Herbert hatte ja kurz vorher übles Problem mit seiner Halswirbelsäule und ist dann zu so einem Schamanen gegangen. Ich habe das MRT-Bild gesehen, der müsste eigentlich querschnittsgelähmt sein aktuell. So sieht seine Halswirbelsäule aus. Das ist echt dramatisch, ne?
Also, war der wirklich bei einem Schamanen?
Und er war wirklich da. Und Herbert Ziereis sagt mir, ja, und dann hat er da irgendwie so halbmäßig Hypnose und dann, keine Ahnung, habe ich mich runtergebeugt und kam mit den Handflächen auf den Boden und all so Zeug so. Da war irgendwie so in Trance oder keine Ahnung
was. Wieso geht der denn nicht? Also was ist denn mit dem?
Weil die Ärzte haben gesagt, das müssen wir jetzt operieren. Er war im Krankenhaus, krass. Sie bleiben hier, sie gehen nirgends holen. Und das haben 2 verschiedene, sie gehen nicht aus diesem Krankenhaus raus. Und dann kennst du Herbert, ich muss eine Challenge fischen, ne? Der wollte Predator
tun. Und dann ist er zum Schaman?
Zum Schaman. Und da ist der schmerzfrei rausgegangen. Und der saß 3 Tage später bei mir im Boot. Das hat er mir erst an Tag 2 erzählt. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich sage, Herbert, bist du verrückt? Wir sind gestern 45 Minuten Boot bei einer Windstärke 4 gefahren. Weißt du, wie das klingelt, wenn du da drin sitzt? Und das knallt immer auf den Wellen. Mit einer Halswirbelsäule, die so Schrott ist.
Das ist halt auch richtig gefährlich,
so,
ne?
Und ich glaube, ich habe mir so gesagt, hinterher dachte ich, das hat alles seinen Preis. Ich glaube, das war der Preis dafür. Du durftest hier zwar antreten, aber da hat der sein. Und wir. Aber das eigentlich will ich das nicht erzählen. Also, das war, das ist dann. Aber der Schamane hat also sein Können, sagen wir mal, im Nachhinein auch noch unter Beweis gestellt. Also,
tatsächlich?
Ja, irgendwie schon, ja.
Also, ich dachte, in der Angelszene ist es gang und gäbe, dass der Chiropraktiker Nummer 1 in der Angelszene Leute auf Booten einrenkt
und sonstige Geschichten. Ja, das ist ja richtiges Handwerk so, ne? Schamane, das ist
ja. Ja, ich wollte gerade sagen, also Freddy hat studiert, ne? Der Schamane, der hat
das ist, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie die Ausbildung.
Kräuter geraucht.
Du, das ist für mich Hokuspokus.
Ja, natürlich.
Also ich bin Sportler. Ich glaube an sowas gar nicht. Ich finde, das ist alles Hokuspokus. Aber genauso kann ich nicht erklären, was da passiert ist. So.
Ja, krass, ne?
Ja.
Witzig. Also, das ist aber auch eine weirde Story. Ne?
Ultra. Also die ist peinlich schon fast. Sie ist peinlich, ja.
Ist es in Süddeutschland so, in den Wäldern, wo der wohnt, dass man da zum Schamanen geht?
Ja, hier, Herbert ist auch kein Hokuspokus-Mensch, ne? Gar nicht.
Nee, also, das ist der Letzte, null. Dem ich zutrauen würde, dass der zum Schamanen geht.
Aber irgendwie war das echt schon merkwürdig, muss ich schon sagen. Crazy. Und er ist nach wie vor, ich war jetzt ja vor einer Woche nochmal bei Herbert zu Hause auch und der ist weder operiert noch behandelt noch sonst was.
Ja, hat noch mal jemand wieder ein MRT von seiner Halswirbelsäule gemacht?
Nee, aber ich wette, es sieht ganz genauso aus. Ne? Ich muss dazu also kurz aufklären, ich weiß auch aus sportwissenschaftlicher Sicht, Wirbelsäulen, MRTs von allen Menschen, wenn du einen älteren Menschen nimmst, ja, also ich sag mal älter schon mit so 40, 50, machst ein MRT, jemand, der schmerzfrei ist, kann es sein, dass du da Bandscheibenvorfälle siehst, kann sein, dass du also knöcherne Fortsätze siehst oder irgendwelche Verwucherungen, wo du sagst, ach du Scheiße, wie sieht die Wirbelsäule aus? Das hat nicht zwangsweise damit zu tun, dass das auch Schmerzen macht, ne? Überhaupt nicht. Also das kann wirklich sein, also das hat das nicht zwangsweise. Das heißt, es kann sein, dass Herberts Wirbelsäule schon seit 2 Jahren so aussieht. Ne? Das ist meine Erklärung des Ganzen.
Hatte er Beschwerden vorher oder was?
Nee, also vor der Predator-Tour, ich glaube 2 Wochen vorher oder so. Ja.
Okay, dann, und deswegen war er beim Arzt.
Genau. Ist
das rausgekommen. Crazy. Ja, gute Besserung.
Ja, aber irgendwie so, ihm geht's so gut.
Ja.
Die ist cool. Also das ist echt skurril, ja.
Ja. Sag mal, wir machen jetzt nochmal so typischen Angler-Talk ganz kurz, ne?
Ja.
Also jetzt ohne Jan Pusch, aber mit mir.
Leute, Endstand ist das.
mehr so Stammtisch-Talk.
Ja.
Was ist der größte Fisch, den du je gefangen hast?
Der größte Fisch, ein Wels natürlich, ja klar.
Ein Wels.
Von der Länge her, ein Wels, ja, 2,17 Meter. Ja, habe ich zweimal gefangen.
Bewusst also, gefangen?
Ja, also Spinnfischen in Spanien. Spinnfischen habe ich 2 Stück gefangen. Also in Abstand von 5 Tagen. Nicht denselben Fisch, sondern die gleiche Größe, warum auch immer. Okay.
Also so Bootdrift und an
Ufer Uferangeln. Uferangeln. Ja, als Student, da sind wir dahin. Damals war das noch nicht so common. Damals hatte, glaube ich, die ersten Filme gab es damals von Jan Gutjahr über das Spinnfischen in den Ebro-Nebenflüssen. Ja. Hatte ich gesehen, die hat er auch verkauft als Kauf-DVD. Habe ich mir als Student gekauft. Also geil, das willst du auch. Ne? Leihwagen, Flug, alles billig. Zelt und dann hin und vor Ort gestanden bei Bavarian Guiding, gibt es die noch, ich weiß es gar nicht mehr, und dann könnt ihr uns eine Angellizenz besorgen, so, und die Hände über den Kopf, so, boah, hier kommt ihr einfach so her, und was, kennt euch hier nicht aus, so, was soll das hier werden, ne? Ja, ja, wir machen das schon, gib uns mal eine Angelkarte, und sind wir da rumgelaufen und haben dann einfach mal geguckt, wo kommst du da so hin, durch die Orangenplantagen am Fluss, und haben Spinnfischen gemacht. Ich hatte 0 Ahnung vom Welsangeln, noch nie einen gefangen, so, ne? Mhm. Wir haben 2. Tag direkt einen gefangen, 1. Abend nicht, 2. Vormittag, so 1,60 Meter Fisch oder so, Gummifisch dann, so ein eingeleierter Gummi in so einem Kehrwasser, da dachte ich mir, fliegt gleich die Angel aus der Hand. Also geil. Das ist schon geil, also macht schon Spaß. Ne?
Crazy. Gibt es einen Fisch, den du richtig kacke findest?
Nee, eigentlich nicht, nee. So richtig schlecht, nein. Es sind Fische, ich finde, das sind Lebewesen so richtig schlecht. Das ist so, wie manche Leute fragen, was findest du besser, Hunde oder Katzen? Kann ich irgendwie nichts mit anfangen mit der Frage.
Was findest du besser, Zander oder Barsche?
Ja, es ist deswegen.
Also, kannst auch nichts mit anfangen. Hast du einen Lieblingsfisch?
Auch nicht. Also bei mir, wobei ich würde sagen dann, also ja doch, ich bin ja also extrem fixiert auf Raubfischler, Hecht, Zander, Barsch. Und wahrscheinlich ist da der Barsch, wenn ich eine Ranking machen sollte, oben.
Okay.
Wo ich privat wahrscheinlich am meisten Zeit drauf verwende. Aber ich habe so Phasen.
Warum? Also kannst du das sagen?
Nee, aber das feine Angeln mag ich einfach gerne. Also dieses Alter. Filigrane, feine. Und bei Barsch, finde ich, musst du tricksen, weil der Fisch ist wirklich nicht blöd. Du kannst nicht stumpf, schlecht angeln und gut fangen. Das ist bei Barsch schwierig. Die gucken sich das genau an und so Nuancen, Unterschied in den Montagen machen oft ganz große Unterschiede im Fang. Ne? Der Köder auch gut aufgezogen ist und so. Barsche sind da schon, da halt auch Barschangeln für das Schwerste, wenn man es richtig gut macht. Ne? Ja. Viele verwechseln das, die gehen irgendwie jerken und fangen mal einen Barsch nebenbei auf einen riesigen Jerk so, der hängt sich da hin dran und denkt, oh, Barsch ist der dümmste Fisch, den es gibt, der hängt sogar an diesem Jerk. Ja klar, gibt es die Tage. Aber wenn man einen will, dann ist es schwer, ne? Das ist ja der Punkt da dran.
Ja, so wie, also ich muss dazu kurz sagen, ich kenne halt Barschangeln von den Gewässern, die meine Hausgewässer sind, unter anderem ein großer Tidenfluss. Da fängt man auch große Barsche, auch bis 50. Habe ich noch nicht geschafft, die 50, aber ich kam ihn gestern Abend an und dann haben wir kurz so einen Tackle-Check gemacht und dann habe ich so alles, was ich dachte, was ich brauche hier, so Creature Baits, Offset-Haken, ich wusste ja so ein bisschen, wie du fischst auch, ne? Hab mir dann auch so Pintail-Würmer-Dinger und sowas alles mitgebracht und das ist alles viel zu groß, was willst du denn mit dem Haken und so? Und
ja, komm,
so, ey, was, das ist doch voll filigran, ne? Und dann musste ich richtig lange kramen, bis wir einen Haken gefunden haben, mit dem du ungefähr zufrieden warst, warst dann aber doch nicht zufrieden, dann habe ich einen Offset-Haken von dir gekriegt. Da habe ich gedacht, was macht er hier, Alter, ne? Weil ich kenne halt so, dass wir haben wirklich mit verhältnismäßig kleinen Ködern gefischt heute, mit denen ich nicht auf Barsch angeln würde, weil ich keinen Bock hätte, die kleinen Barsche zu fangen.
Ja.
Also ich habe kein Interesse, irgendwelche Fische zu fangen, die so groß sind wie mein iPhone.
Ja.
Und du hast gesagt, wenn wir hier einen Barsch fangen, dann ist der halt wesentlich größer als dein iPhone.
Ja.
Dann ist der eher wie dein MacBook.
Ja, das ist ja das All-in-Game, ne?
Ja, also, das fand ich total interessant, weil das Geschirr, mit dem wir gerade auf Barsch geangelt haben, ist für mich so das typische Barschangelgeschirr schon. Aber auf jeden Fall nicht das Setup, mit dem ich auf große Barsche angeln würde. Ne? Also, was habe ich mitgebracht? So Creature Baits, die waren jetzt auch nicht groß. Aber die waren halt doch noch zu groß. Ne? Nicht filigran genug. Und mir fiel das gerade als passionierten Flussangler total schwer, irgendwie mit so einem 5 Gramm Tungsten Texas Rig Offset-Haken, den ich zum Forellenangeln nehmen würde, so ungefähr, zu angeln und das Mindset aufzubauen, wie das heutzutage so schön heißt, dass da gleich echt ein 40, 45, 50 Plusfisch irgendwie einsteigt. So, das kam mir total surreal vor, weil irgendwie die 40, 45 Plusfische, auf die wir dann angeln würden bei uns zu Hause im Strom, die steigen die auch auf ein 15er Gummi ein.
Ja, die tun das auch. bleib mal dabei, das weiterzumachen und angel mal damit bei dir im Fluss und guckst du mal, wie dann die Ergebnisse sind.
Ja, da kriegt doch kein 5 Gramm Tanzen runter. Du hast meine Bullets gesehen und hast gedacht, so krass.
Ja, das denkst du aber nur.
Scharf geschossen, das sind ja, echte Kugeln.
Aber das denkst du nur, ne? Weil wenn du natürlich deinen 30er Flug Carbon weiterfischst, das ist wie so ein Fallschirm, genau wie deine 17er geflochtene, die du da drauf hast.
Das keine 17er, das ist ein 10er.
Dann sinkt das alles also deutlich schlechter ab, so, weil da viel Strömungsdruck drin ist. Fisch das mal an einem 22er, 24er Vorfach. Mit einer wirklich dünnen Schnur, ne? Also mal eine 4-Kilo-Schnur drauf wickeln so. Ach, und schon. Eine feine Route. Dann kannst du in diesen Tangstengewichten von 17 Gramm schon mal direkt runtergehen auf 8, ne?
Ja,
das klar. Das ist ultra entscheidend.
Also,
und Barsche, das muss man mal sagen, auch wenn sie groß sind, Barsche können extrem gut gucken. Die haben also, was weiß man auch, eine Trennschärfe von wenigen Millimetern. Die fressen ja im Anfangsstadium auch so Planktonzeug, ganz kleines Zeug. Das heißt, die sehen 100%ig deine Knoten, diese Offset-Haken-Giganten, die du da drin hast, die sehen das alles. Die Frage ist, wie sie es bewerten. Klar, in der Strömung trüben Wasser bewerten sie es wahrscheinlich eher, sehen sie es nicht so gut oder nur sehr kurze Zeit, müssen sie schnell entscheiden. Hier ist Stillwasser, es ist glasklar, das Wasser, Sandboden, hell, also auch am Boden hell, ne? Durch den Sand, da wird viel Licht reflektiert. Die gucken sich das alles ganz genau an, ne? Und das kann einfach nicht schaden, wenn das alles deutlich unauffälliger ist, ne? Also da bin ich mit der festen Überzeugung, dass viele Leute viel zu grob auf Barsch haben.
Definitiv. Also ich hab auch echt, ich weiß nicht, wann habe ich heute das erste Mal zu dir gesagt, okay, ich glaube dir jetzt, ich vertraue dieser Methode, die wir hier machen.
Aber du musst
nach
es zugeben.
Stunden oder so.
Ja,
oder
aber
drei.
Du musst sagen, der Köder sah gut aus auf dem Sandboden gechickt.
Mega,
der sieht geil
mega.
Aus, ne?
Und am Ende habe ich es auch rausgehabt, ne? Was war für mich echt eine Umstellung. Also A, einmal im Kopf. Angeln ist ja auch viel Kopfsache, wenn man konzentriert fischen will. Mit so kleinem Fisselkram auf große Fische zu angeln. ne? Und auch die mich umzustellen von, ja, ich fische halt einfach sonst mehr Gewicht, weil ich es brauche, um in der Strömung oder wo auch immer runterzukommen. Ne? Und crazy shit. Also, dann halten wir jetzt fest, Burger. Morgen früh stehen wir wieder früh auf.
Ja, wir versuchen morgen nochmal einen zu fangen. Also ich hatte noch einen Spot in petto. Was dazu sagen, heute war auf einmal irgendwie ein Bellyboot-Wettkampf, wo 30 Leute ausgeschwärmt sind und 17 davon sind auf unseren anvisierten Spot gefahren und haben da geangelt.
Ja,
so.
17 Boote, glaube ich.
Da stellen wir uns natürlich jetzt nicht noch dazu, das macht keinen Sinn. Ne? Also Nein. Das war Quatsch.
Und wir haben auch nicht gefangen übrigens. Also wir haben kein Bellyboot gesehen, von diesem Cup, wie viel waren es, 30 oder so, weiß ich nicht, knapp 30, glaube ich, die gefangen haben. Ne? Also es war einfach ein Kackangeltag heute und morgen wird es besser.
Ja.
Geil.
Da muss man immer drauf bauen.
Und ob es geklappt hat, das
seht ihr Weihnachten dann.
Hört ihr in der Abmoderation, die ich in ein paar Wochen aufnehme. Ja. Und den, ob der Fuffi kam oder nicht, das seht ihr auch erst dann. Aber das seht ihr ja sowieso dann jetzt in dem Artikel, den ich noch dazu geschrieben habe. Und ihr könnt es sehen in dem Film, den wir gedreht haben, Fischen fangen.
Genau.
Der hoffentlich kommt, wenn der Fisch noch kommt.
Genau.
Was machen wir, wenn es nicht passiert?
Ich überlege mir was.
Gehen wir jetzt gleich noch Zander Hardbait angeln, damit wir noch einen Fisch für den Film kriegen?
Zander wobbeln ist auf jeden Fall einfacher, als einen großen Barsch zu fangen.
Ja, definitiv. Ja, wir gucken mal. Bürger, möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nö, alles gut, du. Ich bin zufrieden. Angeltag war gut. Was hast du so schön gesagt heute? Wenn ich mit dem Angeltag zufrieden bin, so, das ist mein Ziel, dass ich mit dem Angeltag zufrieden bin am Ende, ne?
Ja.
Du mit dem Angeltag zufrieden. Das ist wichtig. Man selbst mit dem, was man gemacht hat, ob nun gefangen oder nicht, man muss damit selbst zufrieden sein, so, ne? Das ist, glaube ich, dann wichtig.
Ist so. Ja, das ist meistens
nicht
ist ja auch
das. Gegenüber anderen Tag, irgendwie das rechtfertigen müssen und bla bla. Das ist alles Quatsch.
Ich habe eine Instagram-Story gepostet vom Angeln.
Ja, ich auch, habe aber nichts gefangen. Nee. Oh, also auch nicht schlimm, ich bin trotzdem zufrieden.
Genau. Bürger, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank,
ja, gerne.
Dass du mich hierhin mitgenommen hast und mir diese filigrane Großbarschfischerei gezeigt hast.
Ja, wenn das nicht klappt, dann gehen wir aber nochmal angeln, oder? Also
auf jeden Fall.
Mit den Barschen, das so, lassen wir das jetzt nicht stehen dann.
Nee. Gut, dann vielen Dank und ich würde sagen, morgen früh knallt es nochmal.
Angriff, genau.
Ciao, Kakao.
Ciao.
Ja, ihr habt's gehört. Das war mal eben wieder anderthalb Stunden Deep Talk mit Bürger Dohmeier zum Thema Angeljournalismus, zum Thema Internet, zum Thema Veränderung der Medien, Finanzierung der Medien und wie es eigentlich so abgeht in der Branche. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und Wir konnten ein paar offene Fragen vielleicht für euch sogar klären. Ich wusste ein paar Sachen tatsächlich nicht und fand es sehr aufschlussreich. Was ich extrem geil fand, waren nochmal Burgers Social Media Enthaltungstipps. Ist bestimmt auch geil, um sich mal ein bisschen selbst zu reflektieren und sich ein bisschen selber wieder zu setteln und sich zu überlegen, warum man überhaupt angeln geht. Und ja, ihr habt es gehört, die Finanzierung von irgendwelchen Medienprojekten ist natürlich wichtig. Und genauso ist die Finanzierung von diesem Podcast auch wichtig, denn Dicht am Fisch ist halt kein Verlag und Dicht am Fisch ist auch kein großes Unternehmen. Und ich kann Sören halt auch nicht meine Reisekostenabrechnung ganz normal auf den Tisch legen, sondern das geht hier alles aus eigener Tasche. Und wir haben euch schon oft darauf hingewiesen und ich möchte auch jetzt nochmal darauf hinweisen, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr Folgendes tun. Ihr könnt auf unserer Website www.dichtamfisch.de/podcast auf den Patreon-Link zum Beispiel klicken und uns dafür 2,50 Euro, 5 Euro oder 10 Euro monatlich unterstützen. Die Kohle kann ich dann nehmen, um zum Beispiel Spritgeld zu bezahlen, um irgendwo hinzufahren, Übernachtung zu bezahlen, meinen Podcast-Gäste vielleicht auch mal auf eine Pommes und ein paar Biers einzuladen und so weiter und so fort. Damit ermöglicht ihr mir oder uns zumindest auf jeden Fall nochmal coolere Sachen zu machen, weitere Ziele anzufahren, uns mit cooleren Leuten zu treffen und immer weiter interessante Podcasts zu machen. Und als kleiner Teaser auf die nächsten Folgen kann ich hier schon mal in den Raum werfen, dass es wieder eine Folge mit einem Wissenschaftler geben wird. Es stehen ein, zwei Angelprofis aus und es wird auf jeden Fall interessant. Corona kickt gerade wieder hart rein. Das erste Date wurde deswegen auch schon wieder verschoben. Aber irgendwann wird ja auch diese gottverdammte Pandemie ein Ende haben und dann geht's hier regelmäßig, unregelmäßig weiter. So, und jetzt natürlich nochmal zu den Fuffi-Barschen. Ja, Bürger und ich waren am nächsten Morgen nochmal angeln. Und ja, wir haben natürlich wieder reingekackt und schön abgeschneidert. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr euch den Film angucken, den Bürger dazu noch gemacht hat, auf dem Fisch und Fang YouTube-Kanal. Der ist auch ab jetzt online. Und da könnt ihr uns und was wir da gemacht haben nochmal 20 Minuten lang verfolgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und ihr fangt demnächst mal ein paar dicke Fische. Haut rein und wir hören uns beim nächsten Mal.